So, dann begrüße ich euch ganz herzlich zur Zentralübung zum Thema Schleifeninvarianten. Freue mich, dass so viele gekommen sind. Was möchten wir heute machen? Ich möchte mit euch heute nochmal kurz besprechen, warum wir überhaupt Schleifeninvarianten brauchen. Dann möchte ich ein bisschen darauf eingehen, was es da überhaupt zu beachten gibt, wenn man eine Schleifeninvariante wählen muss. Und dann möchte ich euch ein paar Tricks vorstellen, mit denen man die beste Invariante finden kann. Und das Ganze wollen wir dann am Ende vielleicht noch ein paar Beispielen ausprobieren. Die einzelnen Tricks, die sind auch immer an Beispielen erläutert, sodass ihr direkt seht, wieso das so sein muss und warum man diese Invariante dann in diesem Fall so wählen sollte. Gut, was wir heute nicht machen werden, ich werde nicht irgendwie die komplette Vorlesung wiederholen, das heißt, ich setze voraus, dass ihr zumindest grundlegend mit den Vorgehensweisen bei den Verifikationsproblemen beziehungsweise den Terminierungsbeweisen vertraut seid, sowie dass ihr die Definitionen der ganzen Operatoren kennt und natürlich auch irgendwie wisst, wie man aussagenlogische Formeln umformt und vereinfacht. Das gilt in unserem Fall natürlich besonders für die Implikationen. Falls es dennoch an einzelnen Stellen irgendwie Fragen geben sollte, bitte dann einfach unterbrechen und dann beantworte ich auch gerne Fragen dazu. Gut, dann wollen wir uns auch schon damit beschäftigen, warum wir überhaupt Schleifeninvarianten brauchen. Also wenn wir uns jetzt hier mal so ein Programm ansehen, dann haben wir dieses Verifizierungsverfahren so kennengelernt, dass wir eine Aussage am Ende, in der Regel am Ende des Programms beweisen wollen, indem wir die schwächsten Vorbedingungen berechnen. Und dabei hätten wir dann gerne, dass die schwächste Vorbedingung für diese Aussage, die wir zeigen wollen, am Startknoten möglichst true sein sollte, sodass diese Aussage, die wir zeigen wollen, tatsächlich für alle Programmausführungen gilt, ohne dass es besondere Voraussetzungen dafür gibt. Nun, wenn wir jetzt hier so ein Programm haben wie in diesem Fall, wie könnte das dann aussehen? Naja, dann brauchen wir uns über diese Zusicherungen, die wir an den einzelnen Kanten finden können, nicht besonders viel Gedanken machen, sondern wir können diese einfach rückwärts durch den Kontrollflussgraphen berechnen, sodass wir dann an jeder Stelle eine Zusicherung haben, die eben genau die schwächste Vorbedingung der nachfolgenden Bedingung ist. Das ist dann so ganz einfach. Man sieht hier auch, dass diese Abhängigkeiten von diesen Zusicherungen von unten nach oben gehen. Das heißt, die obere Zusicherung hängt jeweils von der nachfolgenden Zusicherung ab. Das Ganze sieht jetzt natürlich etwas anders aus, wenn wir hier Schleifen in dem Programm haben. Also auch hier haben wir wieder eine Zusicherung am Ausgang der Schleife, die wir zeigen möchten. Also hier in diesem Fall dieses F. Und wie würde man jetzt hier die Zusicherungen berechnen? Nach genau dem gleichen Schema. Nur da stellt man eben relativ schnell fest, dass es dabei ein Problem gibt. Und zwar, dass alle diese Zusicherungen bzw. die schwächsten Vorbedingungen irgendwie zyklisch voneinander abhängen. Also das heißt, wir können diese Zusicherung A hier nur berechnen, wenn wir die Zusicherung B hier kennen und die setzt wiederum voraus, dass wir die Zusicherung C kennen und dafür müssen wir die Zusicherung D und E kennen. Aber um die Zusicherung D zu berechnen, brauchen wir dieses A und das haben wir natürlich nicht. Das heißt, wir haben hier zyklische Abhängigkeiten, können also nirgends anfangen zu berechnen, weil wir keine dieser Zusicherungen ohne die andere berechnen können. Und das ist genau der Punkt, in dem die Schleifeninvarianten ins Spiel kommen. Das heißt, die Lösung ist jetzt hier, dass wir uns eine Zusicherung aussuchen innerhalb dieses Kontrollflusses und quasi mit dieser starten und von dort aus dann diesen ganzen normalen Prozess durchführen. Das heißt, dann können wir die Zusicherungen berechnen, aber wir brauchen halt eine Anfangsaussage. Sobald wir dann die übrigen Zusicherungen berechnet haben, müssen wir natürlich noch irgendwie zeigen, dass diese Annahme, die wir gemacht haben, auch gilt. Dann wäre jetzt erstmal die Frage, an welcher Stelle im Kontrollflussgraphen würde man überhaupt eine Zusicherung finden bzw. vorgeben wollen. Und das ist prinzipiell natürlich an jedem Punkt innerhalb der Schleife möglich. Wie ich ja gerade gezeigt habe, hängen die eben alle voneinander ab. Das heißt, wenn man eine davon hat, kann man die entsprechend anderen berechnen. Wir wählen dafür aber klassischerweise diesen Join-Punkt der Schleife. Also das ist der Punkt, an dem die Schleife quasi in die Verzweigung geht und wo die Kante vom Ende der Schleife wieder zum Anfang zurückläuft. Und das hat einfach den Grund, dass es erstens mal ein relativ markanter Punkt ist. Das heißt, diesen Punkt gibt es in jeder Schleife nur einmal. Dieser Punkt wird auch vor und nach jedem Schleifendurchlauf erreicht. Das heißt, es ist dort etwas einfacher, die gültigen Zusicherungen zu finden, weil man eben nicht irgendwie zwischendrin in der Berechnung ist, sondern man ist quasi immer am Anfang bzw. am Ende der Schleife. Und natürlich hat es auch den Vorteil, dass wenn wir alle den gleichen Punkt wählen, dass wir dann auch irgendwie besser vergleichen können, was wir da berechnet haben. Das heißt, wir entscheiden uns immer für diesen Punkt. Prinzipiell würde das Ganze aber natürlich auch für jeden anderen Punkt in der Schleife funktionieren. So, dann habe ich gesagt, das nächste, was wir machen müssen, ist, wenn wir den Punkt gewählt haben, die Zusicherungen berechnen, also die schwächsten Vorbedingungen, die wir dann daraus berechnen können. Und dann müssen wir zeigen, dass unsere Vorgabe für diese Zusicherung richtig war. Und da stellt sich jetzt zuerst mal die Frage, was bedeutet das überhaupt, dass wir sagen, die Zusicherung oder die Vorgabe, die wir gewählt haben, war richtig. Und wenn wir uns jetzt nochmal diese Situation hier betrachten, dann wäre jetzt hier diese Zusicherung, die wir wählen, also die Invariante dieses A. Und dann können wir basierend auf diesem A dann an den folgenden Kanten innerhalb der Schleife die schwächsten Vorbedingungen berechnen. Und die berechnen wir dann hier durch die Schleife durch. Und dann kommen wir irgendwann wieder an genau diesem Punkt an, wo wir gestartet sind. Und da bekommen wir jetzt mit einer schwächsten Vorbedingung an, diese hier. Und diese schwächste Vorbedingung, was sagt die jetzt aus? Das ist die mindeste Voraussetzung, die erfüllt sein muss, damit das A erfüllt sein kann. Ja? Da das natürlich die schwächste Vorbedingung ist, die irgendwie über die anderen aus diesem A erzeugt wurde, bedeutet das, das ist das, was an dieser Stelle mindestens gelten muss, damit das A gilt. Und somit ist das eben genau das, was das A erfüllen muss. Wenn das A diese Bedingung erfüllt, dann erfüllt es quasi seine eigenen Mindestvoraussetzungen. Ja? Also kann man sich jetzt nochmal hier an dem Graphen überlegen. Wenn ich jetzt hier als Invariante, sagen wir mal, x Größe 0 wähle zum Beispiel, und ich berechne jetzt hier meine schwächsten Vorbedingungen, und dann wäre meine schwächste Vorbedingung, die ich hier berechnet habe, sowas wie x gleich minus 2. Dann bedeutet das nichts anderes, als dass an dieser Stelle x gleich minus 2 erfüllt sein muss, damit x größer 0 ist an dieser Stelle. Aber das macht natürlich wenig Sinn, weil wenn x an dieser Stelle größer 0 ist, dann ist die Voraussetzung x gleich minus 2 hier nicht erfüllt. Okay, also das heißt, das A erfüllt dann seine eigene Voraussetzung nicht und kann deswegen da an dieser Stelle nicht gelten. Gut, also wir brauchen für dieses A eine Aussage, die mindestens so stark ist wie diese WP, die wir da berechnen, oder natürlich stärker. Und formal ausgedrückt bedeutet das, dass dieses A diese schwächste Vorbedingung hier implizieren muss. Und das ist das, was wir lokal konsistent nennen. Gut, dann kommen wir jetzt zu der Frage, wie wählt man jetzt eine Invariante? Also wie schon gesagt, ist die Frage, wann ist die Wahl richtig und wann ist die Wahl falsch? Und die Wahl ist natürlich dann richtig, wenn die Zusicherungen lokal konsistent sind, also wenn genau das gilt, was ich eben gesagt habe, dass A seine eigene Voraussetzung erfüllt. Und außerdem wollen wir natürlich eine Aussage beweisen, das ist hier in unserem Fall dieses F. Und somit muss diese Aussage, die wir wählen, auch irgendwie stark genug sein, um dieses F zu beweisen. Sonst hätten wir natürlich wenig gewonnen. Also eine Aussage zu finden, die ihre eigene Vorbedingung erfüllt, ist nicht so schwierig, aber eine Aussage zu finden, die das tut und gleichzeitig auch stark genug ist, um uns F zu beweisen, ist das, was wir hier finden müssen. Und dann kann man sich jetzt überlegen, was bedeutet das, wenn wir jetzt eine Schleifeninvariante falsch wählen? Also zum Beispiel zu schwach. Und wenn wir uns das jetzt hier an diesem Beispiel nochmal anschauen, da ist jetzt eine Invariante x größer gleich 0 gewählt. Und dann lässt sich ganz einfach hier die schwächsten Vorbedingungen durch die Schleife berechnen. Und dann ist die schwächste Vorbedingung, mit der wir dann hier am Ende dieser Schleife ankommen, genau diese. Und die soll natürlich jetzt irgendwie von dem x größer gleich 0 impliziert werden. Und da kann man jetzt natürlich relativ einfach erkennen, dass das nicht der Fall ist, weil wenn x größer gleich 0 ist, dann wissen wir, dass x größer gleich 0 ist. Aber wir wissen deswegen nicht, dass x hier zum Beispiel 3n ist. Okay? Das heißt, wenn wir die Invariante zu schwach wählen, dann gelingt es uns einfach nicht, hier die lokale Konsistenz zu zeigen. Und damit können wir natürlich die Aussage nicht beweisen. Das Problem, dass wir die lokale Konsistenz hier nicht zeigen können, die resultiert jetzt natürlich vor allem aus der Aussage, die wir beweisen wollen, also hier raus. Wenn wir allein den Teil der schwächsten Vorbedingungen hier betrachten, die durch die Schleife kommt, das ist dieser Teil hier, dann würde dieses x größer gleich 0 sehr wohl ausreichen, um das zu zeigen. Denn wenn x größer gleich 0 ist, dann ist natürlich auch x größer gleich minus 3. Das wäre also kein Problem. Das heißt, wenn wir nur die Schleife an sich betrachten würden, würde diese Invariante hier ausreichen. Aber wir wollen natürlich zeigen, dass am Ausgang der Schleife hier dieses x gleich 3n gilt und dafür ist eben dieses x größer gleich 0 nicht stark genug, um das zu zeigen. Okay, also dass wir damit scheitern, diese lokale Konsistenz zu zeigen, das liegt vor allem daran, weil die Invariante eben zu schwach ist, um die Bedingung zu beweisen, die wir hier zeigen wollen. Gut, was ist nun wiederum, wenn wir die Aussage zu stark wählen? Wir sind hier im gleichen Programm, haben hier eine viel stärkere Aussage dieses Mal. Und in diesem Fall wird es uns dann auch gelingen, zu zeigen, dass diese Invariante lokal konsistent ist. Allerdings, wenn wir dann diese Invariante im Kontrollfluss nach oben rechnen, dann werden wir hier feststellen, dass wir nicht mit True am Startknoten ankommen, wie wir das gerne hätten, sondern in diesem Fall leider mit False. Das heißt, in diesem Fall ist uns auch nicht viel gelungen. Wir haben jetzt zwar eine lokal konsistente Zusicherung gefunden, aber keine, für die wir beweisen können, dass es auch in allen Durchläufen des Programms gilt. Also hier in diesem Fall, wenn wir jetzt mit False am Startknoten ankommen, was hätten wir dann bewiesen? Naja, dann hätten wir bewiesen, dass unsere Aussage am Ende hier nicht verletzt ist, solange wir das Programm nie ausführen. Und das ist natürlich relativ unsinnig. Ja? Das heißt, dadurch, dass wir die Invariante zu stark gewählt haben, konnten wir jetzt nicht mehr allgemein für dieses Programm beweisen, dass es eben genau das berechnet. Außerdem, wie man auch schon an dem Beispiel gesehen hat, werden natürlich alle Formeln und damit auch die Rechnungen etwas größer und unter Umständen halt auch deutlich komplizierter. Und wir können möglicherweise nicht mehr für alle Programmausführungen beweisen oder wie in diesem Fall für gar keine. So, wenn wir uns jetzt nochmal irgendwie dieses Programm ansehen, dann stellen wir vor allem fest, dass dieser Teil, der irgendwie hier zu dem Problem führt, dieses n größer gleich 0 in der n-Variante ist. Weil das propagiert sich hier natürlich nach oben. Und bis hierher ist das auch erstmal kein Problem. Aber wenn wir die schwächste Vorbedingung für dieses Read hier berechnen, dann ist das natürlich hier diese WP für dieses Read. Von diesem n größer gleich 0. Und das ist natürlich, dass für alle n gelten muss, dass sie größer gleich 0 sind. Und das ist natürlich nicht der Fall, weil wir natürlich auch negative n haben können. Ja? Das heißt, das resultiert dann direkt in false und somit landen wir dann eben bei genau dieser Situation. Das heißt, wenn wir dieses Programm jetzt aber betrachten, dann sehen wir jetzt einfach, wenn wir mal das Programm von oben aus betrachten, dass dieses n größer gleich 0 auch einfach gar nicht gilt in diesem Programm. Also wir lesen hier ein n ein, aber es ist nicht gewährleistet, dass das positiv ist. Ja? Also wir könnten hier im Prinzip jedes beliebige n haben. Das heißt, unser Problem ist hier vor allem, dass wir hier eine Aussage treffen, die einfach gar nicht gilt in diesem Programm. Ja? Und das ist halt das Hauptproblem. Aber die gute Nachricht ist, wenn man nur Aussagen wählt, die auch tatsächlich gelten in dem Programm, dann hat man möglicherweise eine zu starke Invariante, als man benötigt. Und man hat vielleicht kompliziertere Rechnungen, als nötig sind. Aber es wird einem immer gelingen, zu zeigen, dass die Sache, die man beweisen möchte, für alle Programmausführungen gilt. Ja, weil wenn man natürlich nur korrekte Annahmen über das Programm macht, kann man dadurch nicht irgendwie einen Fehler machen bei dem Beweis. So, dann ist die Frage, wie findet man jetzt eine geeignete Invariante, nachdem wir irgendwie festgestellt haben, zu schwach ist nicht gut, zu stark ist auch nicht gut. Zuerst einmal natürlich möchte ich nochmal betonen, dass man die Invariante nicht dadurch findet, dass man sie rät. Also das ist vielleicht ein bisschen so das, was gelegentlich gesagt wurde. Man rät da irgendwie eine Invariante am Anfang. Aber das ist natürlich nicht richtig, sondern man bestimmt sie mit Hilfe des Programms. Und dazu muss man in erster Linie das Programm und vor allem auch die Schleife, zu der man sie bestimmen möchte, natürlich verstehen. Genau, wie ich schon gesagt habe, solange wir nur gültige Aussagen verwenden, kann man eigentlich wenig falsch machen. Wenn man eine stärkere Invariante wählt als nötig, dann werden die Rechnungen komplizierter und die Beweise vielleicht länger. Aber man wird auf jeden Fall nicht scheitern mit dem Beweis, das heißt, der Beweis wird dann immer gelingen. Wenn man eine zu schwache Invariante wählt, dann wird der Beweis scheitern. Dann haben wir vorher auch schon festgestellt, dann können die lokale Konsistenz nicht zeigen. Aber wenn man zumindest mit irgendwie einer halbwegs sinnvollen Anfangsaussage startet, dann wird einen der Beweis immer darauf hinweisen, warum er nicht funktioniert. Und dann kann man die Invariante entsprechend verstärken und in einem zweiten Versuch das Ganze dann eben beheben. Gut, das eröffnet einem natürlich jetzt zwei Möglichkeiten. Man kann entweder mit allen gültigen Zusicherungen starten, die man finden kann. Das wäre dann also die stärkste Aussage, die möglich ist. Da ist natürlich der Nachteil daran, dass die Rechnungen sehr kompliziert sein können, dass es unter Umständen auch sehr, sehr schwierig sein kann, wirklich alle gültigen Beziehungen zwischen den Programmvariablen zu finden. Aber der Vorteil ist natürlich der, dass der Beweis dann immer gelingen wird. Die Alternative dazu ist, wie ich auch schon gesagt habe, man startet mit einer schwächeren Invariante und verstärkt sie dann so lange, bis sie dann eben stark genug ist, um den Beweis zu führen. Dazu muss man dann natürlich unter Umständen die Rechnungen und die Beweise wiederholen. So, meiner Meinung nach ist der beste Weg ein Mittelweg davon. Das heißt, man startet nicht mit der stärksten möglichsten Invariante, sondern man startet eher so schwach, wie man kann und verstärkt dann eventuell. Allerdings versucht man natürlich vorher ein bisschen was aus dem Programm abzulesen, sodass man nicht mit der schwächsten Invariante startet, sondern mit eben Dingen, wo man so ein gutes Gefühl hat, dass man das wohl brauchen wird. Und dann wiederholt man das Ganze im Zweifelsfall ein, zweimal, bis man dann die Invariante gefunden hat, die tatsächlich gilt. Diesen guten Anfangswert zu finden, da hilft einem natürlich erstmal ein gutes Verständnis von dem Programm an sich. Das heißt, wenn man das Programm verstanden hat und weiß, was das Programm berechnet, dann hat man auch ein Gefühl dafür, was man in der Invariante braucht. Ansonsten hilft natürlich vor allem auch Übung damit. Das heißt, je öfter man das macht, umso öfter wird man dann auch irgendwie wiederkehrende Muster erkennen. Gerade in den kleinen Programmen, die wir haben, gibt es natürlich nicht zu viele Möglichkeiten, was in so einer Schleife passieren kann. Das heißt, wenn man mal so ein bisschen die Fakultäten und Summen ein paar Mal gesehen hat, dann wird man auch ein Gefühl dafür kriegen, was man dann da in den Invarianten braucht. Und außerdem sollen euch natürlich die folgenden Tipps helfen, die Invarianten zu finden. Und deswegen seid ihr ja schließlich auch heute hier. Gut, dann wollen wir auch direkt mit den Tipps loslegen. Insgesamt habe ich 10 Tipps für euch. Diese werde ich jetzt an einzelnen Beispielen ein bisschen erläutern. Manche davon werden vielleicht trivial erscheinen und man wird das sowieso intuitiv machen. Ich werde sie dann aber trotzdem noch mal kurz wiederholen. Andere sind vielleicht, dass man sagt, ja, das habe ich vielleicht bisher nicht so beachtet oder das war mir gar nicht bewusst, dass ich darauf so geachtet habe. Aber ich denke, ihr werdet auf jeden Fall ein paar interessante Sachen hier kennenlernen. Der erste Tipp allerdings, zuerst noch mal ein paar Definitionen, genau. Im Folgenden habe ich versucht, mich an dieses Schema zu halten. Das heißt, ich verwende x für die Variable, für die wir irgendwas beweisen wollen. Ich verwende y als zusätzliche Variable, falls sonst irgendwas benötigt wird. I ist wie immer der Schleifenzähler, n und m sind Eingaben. Das große I ist die Invariante. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie davon spreche, dass wir irgendwie einen Zusammenhang zwischen x und i herstellen wollen, dann bedeutet das in der Regel über diese Variablen, für die wir was beweisen wollen, und die Invariante. Natürlich können die in einem Programm auch anders heißen, aber hier habe ich mich jetzt an diese Konvention gehalten. Ihr werdet in den folgenden Beispielen dann oft auch nur die Schleife an sich sehen. Das heißt, es gibt keine Initialisierung. In der Regel kann man davon ausgehen, dass alles irgendwie so initialisiert ist, dass es irgendwie Sinn macht. Das heißt, irgendwie der Zähler ist mit 0 initialisiert und so weiter. Gut, so der nullte Tipp zuerst mal vorweg, der ist leider ein bisschen traurig erstmal. Alle diese Tipps, die ich euch zeigen werde, das sind halt nur Tipps und bei keinem davon kann man sich wirklich darauf verlassen, dass er immer funktioniert. Für jeden dieser Tipps kann man ein Beispiel konstruieren, in dem er halt nicht gilt. Ja? Aber das, was ich euch zeigen werde, das wird in einem Großteil der Programme funktionieren und ich würde sagen, mit diesen 10 Tipps, wenn ihr die beachtet, werdet ihr wahrscheinlich 95% der Programme, die wir so haben können, damit lösen können. Gut, kommen wir zum ersten Tipp. Also wir sehen hier eine Schleife und haben hier auch schon eine Invariante i größer gleich 0 gewählt. Wir möchten hier zeigen, dass x gleich 2n ist. Als Schleifenbedingung haben wir hier, dass i gleich n ist, das wäre die Abbruchbedingung. Und dann lassen sich natürlich die schwächsten Vorbedingungen hier auch relativ leicht berechnen. Und wir enden dann an der Schleife mit dieser Implikation. Das heißt, die rechte Seite hier ist die schwächste Vorbedingung, die an der Verzweigung resultiert. Und das i größer gleich 0 hier ist unsere Invariante. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, gilt diese Implikation? Das heißt, ist unsere Zusicherung lokal konsistent? Und da wird man natürlich schnell darauf kommen, dass das nicht der Fall ist. Und warum ist das nicht der Fall? Naja, weil wir hier irgendwie eine Aussage über x beweisen wollen. Das heißt, x gleich 2n soll hier gelten. Und das ist natürlich nicht impliziert daraus, dass i größer gleich 0 ist. Das heißt, hier ist unsere Invariante nicht ausreichend, weil wir eben keine Aussage über x haben. Das heißt, was lernen wir als erstes mal daraus? Wenn wir irgendwie beweisen wollen, dass am Ende der Schleife ein bestimmter Wert für x gilt, dann brauchen wir in unserer Invariante auf jeden Fall eine Aussage über x. Gut, das heißt, anstatt i größer gleich 0 versuchen wir jetzt hier x größer gleich 0. Und auch hier kann man das dann leicht wiederholen. Das heißt, wir berechnen die schwächsten Vorbedingungen. Das ist einfach nur stumpfes Einsetzen. Und dann bekommen wir hier an der Verzweigung diese schwächste Vorbedingung und stellen uns jetzt die Frage, ob x größer gleich 0 das impliziert. Und auch da muss man dann leider sagen, dass das nicht der Fall ist. Und warum ist das nicht der Fall? Naja, weil die Aussage, dass x größer gleich 0 ist, halt einfach viel zu schwach ist. Weil wenn wir wissen, dass innerhalb der Schleife x größer gleich 0 ist, wie sollen wir dann daraus zeigen, dass wenn die Schleife verlassen wird, dann plötzlich x genau den Wert 2n hat. Ja, also das heißt, die linke Seite ist hier einfach viel zu schwach, um zu zeigen, dass die rechte Seite gilt. Und daraus resultiert natürlich das, was wir inzwischen wahrscheinlich auch alle vermutet haben, dass wir einfach eine genaue Aussage über x in der Invariante benötigen. Das heißt, wenn wir hier jetzt ein x gleich 2i als Invariante wählen, dann können wir die schwächsten Vorbedingungen hier durchrechnen und dann resultiert hier unten auch schon i. Das heißt, es bleibt nur noch zu überprüfen, ob i impliziert, und das ist natürlich der Fall. Gut, also als Einsteiger der Tipp, dass wenn wir irgendwie eine Aussage über eine Variable x beweisen wollen, dann brauchen wir in unserer Invariante auch eine Aussage über x und die muss mindestens so stark sein wie die Aussage, die wir beweisen wollen. Ja, also das heißt, wenn wir beweisen wollen, dass x am Ende der Schleife nur möglicherweise größer 0 ist, dann könnte in unserer Invariante auch eine Ungleichung reichen. Aber wenn wir zeigen wollen, dass am Ende der Schleife x genau einen bestimmten Wert hat, dann brauchen wir auch in der Invariante eine Aussage, die genau beschreibt, was der Wert von x innerhalb der Schleife ist. Gut, dann zum zweiten Tipp. Jetzt wird es schon etwas interessanter. Hier haben wir jetzt eine Schleife mit 3 Anweisungen. Auch die Abbruchbedingung ist wieder gleich. Und wir haben jetzt hier eine Aussage zu beweisen, die so aussieht. Das heißt, es ist eine Summe von 0 bis n über 3 mal dieses k. Und jetzt kann man vielleicht sehen oder auch nicht sehen, was da die Invariante sein könnte, was da für x gilt in der Schleife. Das ist jetzt hier noch nicht so ganz entscheidend. Da werden wir dann gleich nochmal drauf kommen. Aber ich sage euch jetzt einfach, dass für x diese Gleichung gilt in der Invariante. Das heißt, wir haben genau das umgesetzt, was wir gerade gesagt haben. Wir haben eine genaue Aussage über x innerhalb der Schleife. Und versuchen jetzt einfach mal die schwächsten Vorbedingungen zu berechnen. Das heißt, zuerst einmal diese Anweisung x gleich x plus i. Und dann setzen wir ein und dann wird einfach dieses x durch x plus y ersetzt. Und dann kann man das noch auf die andere Seite bringen und dann haben wir hier dieses minus y auf der rechten Seite. Und das ist dann erstmal kein Problem. Und dann gehen wir in die nächste Anweisung, wo wir das y dann um 3 erhöhen. Das heißt, wir kriegen dann hier y minus 3. Und dann erhöht die letzte Anweisung noch das i um 1. Das heißt, es resultiert dann hier oben ein i plus 1 in dieser Summe, da wir einfach für dieses i das i plus 1 einsetzen. Auf diese Berechnung hier gehe ich jetzt nicht noch genauer ein. Ich denke, das ist klar, das ist einfach nur einsetzen nach der Definition. Wichtig ist jetzt einfach das Ergebnis, das wir hier bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt diese Implikation überprüfen. Das heißt, die rechte Seite ist wieder die schwächste Vorbedingung, die wir berechnet haben an der Schleife. Und die linke ist unsere Invariante. So, jetzt ist die Frage, gilt diese Implikation? Kann man da was sagen? Gilt diese Implikation? Ja? Hängt von y ab? Ich würde sagen, ob diese Implikation gilt, kann man entscheiden so, wenn man einfach nur diese Implikation sieht. Sie gilt nicht, weil die zweite stärker ist. Ja, das würde ich nicht unbedingt sagen, dass sie zwingend stärker ist. Aber wir können einfach nicht sagen, dass diese Implikation gilt. Also sie gilt einfach nicht, weil wir nichts über Y wissen. Ja, das ist das Problem. Das ist das, was du sagtest, genau. Man weiß einfach nichts über Y hier. Und daher können wir nicht sagen, ob diese beiden Seiten jetzt irgendwie die gleiche Aussage über X treffen. Ja, je nachdem, was Y hier ist, berechnet die rechte Seite eben was ganz anderes als die linke. Gut, das heißt, wir brauchen eine Aussage über Y in der Invariante. Also erweitern wir unsere Invariante. Und auch hier kann ich euch jetzt wieder verraten, dass dieses Y genau 3i berechnet. Auch dazu werden wir dann gleich noch kommen. Und dann lässt sich das Ganze auch wiederholen. Aber vorher vielleicht noch mal ganz kurz darauf, warum ist dieses Y jetzt hier relevant? Naja, weil in der Schleife wird dieses X mit Hilfe von diesem Y berechnet. Ja? Und das ist im Prinzip der Grund dafür, dass wir dieses Y benötigen. Wenn das X jetzt einfach unabhängig von dem Y berechnet würde, dann bräuchten wir dieses Y nicht in der Invariante. Aber hier ist nun mal das Y involviert in der Berechnung von X. Das heißt, auch über das Y brauchen wir eine Aussage in der Invariante. Und dann wiederholen wir hier diese Rechnung, die jetzt vielleicht ein bisschen länger sind, weil die Aussage natürlich etwas größer ist. Aber auch hier ist wieder nichts Besonderes dabei. Das heißt, wir setzen die Definition ein aus dem X wird hier ein X plus Y. Dann bringen wir das auf die andere Seite. Und jetzt wissen wir ja auch, dass Y gleich 3i ist. Das heißt, wir können für dieses Y hier im nächsten Schritt 3i einsetzen. Und dann kann man das in die Summe ziehen und dann kriegen wir hier 3k in der Summe und dafür nur noch bis zu dem oberen Wert i minus 1. Okay. Und dann setzt man das in die nächste Definition ein. Und hier erhöhen wir jetzt das y um 3, ziehen das auch wieder auf die rechte Seite und können das dann auch wieder zusammenziehen in dieses 3 mal i minus 1. Ja, und wenn ihr jetzt schon ein bisschen mit diesen Aufgaben gearbeitet habt, dann ist euch das bestimmt schon aufgefallen, dass das meistens ein ganz gutes Zeichen ist, wenn man irgendwo mal alle i's durch i minus 1 ersetzt hat, weil im nächsten Schritt natürlich genau das passiert, dass man dieses i plus 1 berechnet, das heißt, aus allen i minus 1 wird wieder genau i und dann landet man am Ende wieder genau bei der Invarianten. Ja, das heißt, mit dieser Aussage, in der wir jetzt dieses y aufgenommen haben, gelingt es uns jetzt hier zu zeigen, dass diese Zusicherung lokal konsistent ist. So, jetzt ist hier nochmal ein Kontrollflussgraph, in dem wir wieder ein X mit Hilfe von dem Y berechnen. Und wieder haben wir hier eine Invariante, die nur eine Aussage über dieses X enthält. Jetzt kann man sich überlegen, hat das Erfolgschancen mit dieser Invariante? Und wenn wir uns das jetzt ansehen, das heißt, das einfach mal durchrechnen, dann kommt auch hier wieder nach dem Einsetzen von diesem x plus y das y auf die andere Seite. Im nächsten Schritt ersetzen wir dann y durch dieses i mal 3 und können das dann wieder in die Summe ziehen, wodurch dann unser y verschwunden ist. Und nachdem wir dann die schwächste Vorbedingung bei der Anweisung i gleich i plus 1 berechnet haben, wird aus diesem i minus 1 hier oben wieder das i. Und damit landen wir wieder genau bei der Invarianten. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, warum haben wir jetzt in diesem Beispiel keine Aussage über y benötigt in der Invariante? Jemand eine Idee, warum das so ist? Ja? Weil y von i abhängt. War das in dem anderen Beispiel nicht auch so? Nein, da war es nicht von i abgehangen. Okay. Das ist aber nicht der Hauptgrund hier. Ja? Genau, also das ist der Punkt, dass dieses y hier einfach nur aus Werten berechnet wird, die wir hier in der Schleife einfach kennen. Das heißt, es ist unabhängig von dem vorherigen Wert von y. Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Programmen. Hier benötigen wir zu dem Berechnen von dem y den alten Wert von dem y. Okay? Und das resultiert dann in dem zweiten Tipp, dass wir für alle Variablen eine Aussage in der Invariante brauchen, die an der Berechnung von x beteiligt sind und die Werte zwischen einzelnen Schleifeniterationen transportieren. Okay? Das heißt, in dem ersten Fall war das genau der Fall. Da wurde y in jedem Schleifendurchlauf erhöht. Das heißt, es hing von dem vorherigen Wert von y ab. Während in dem zweiten Beispiel, da wurde y einfach unabhängig von seinem alten Wert in jedem Schleifendurchlauf neu berechnet. Und deswegen brauchten wir in dem ersten Beispiel eine Aussage über y in der Invariante und im zweiten Beispiel nicht. Gut. Dann kommen wir schon zum dritten Tipp. Nachdem wir jetzt irgendwie wissen, über welche Variablen wir Aussagen in der Invariante benötigen, ist natürlich das, was uns allen schon irgendwie klar war, dass wir natürlich verstehen müssen, was diese Schleife macht, damit wir diese Aussagen auch wirklich finden können. In den beiden Beispielen habe ich sie jetzt einfach vorgegeben und wir sind davon ausgegangen, dass sie stimmen. Aber jetzt wollen wir uns mal Gedanken darüber machen, wie man sie denn bestimmen kann. Und natürlich ist es immer wichtig zu wissen, über welche Variable wir überhaupt eine Aussage beweisen wollen. Das ist jetzt hier das x. Allerdings ist jetzt hier nicht angegeben, was wir beweisen wollen, einfach damit das nicht vorwegnimmt, wie unsere Invariante möglicherweise aussieht. Das heißt, wir wollen die mal ganz unvoreingenommen bestimmen. Und wenn wir jetzt die Regeln von eben beachten, was kann man dann sofort sagen, über welche Variablen braucht man hier eine Aussage in der Invariante? Über welche Variablen brauche ich eine Aussage in meiner Invariante? Ja? Über x und y, genau. Über x möchte ich ja was beweisen. Und auch hier ist wieder der Fall, dass y irgendwie von seinem vorherigen Wert abhängt. Das heißt, auch über y brauche ich eine Aussage in meiner Invariante. Gut, und wenn man einfach gar nicht weiter weiß, kann man immer einfach eine Tabelle machen. Und das habe ich jetzt hier mal gemacht. Und dann wäre jetzt die Frage, wie ist jetzt der Zusammenhang von x und y mit i? Jemand eine Idee? Kann jemand irgendwas sehen, wie x, y und i hier zusammenhängen? Ja?
Also x wird auf jeden Fall gewendet, indem ich i mal das vorherige Term multipliziere.
Okay, und was bedeutet das? Y ist i mal y. Okay, aber ich brauche ja für mein y jetzt irgendwie eine Beschreibung, die unabhängig von dem alten Wert ist. Also einfach eine Berechnung aus dem i. Ja, kann man nicht erkennen? Ja? Y ist i-Fakultät, genau. Das würde ich auch sagen. Das ist nämlich genau das, was du sagtest. Wenn ich immer mit dem i multipliziere, bekomme ich genau y gleich i-Fakultät. Das ist also schon mal gut. Das kann man vielleicht auch an dieser Tabelle erkennen. Wenn man so ein bisschen die Fakultätswerte kennt, kann man das erahnen. Aber jetzt ist natürlich noch die Frage, was ist dieses x? Kann man das nicht erkennen an dieser Tabelle? Gut, da bin ich sehr froh, dass niemand die Hand hebt, weil ich könnte es auch nicht erkennen. Aber vielleicht sind es einfach zu wenig Werte, also machen wir die Tabelle doch ein bisschen größer. Jetzt sieht man es, oder? Ja, also auch das hilft uns natürlich nicht sonderlich weiter. Wie soll man hier irgendwie erkennen, was diese Zahlen, die scheinbar irgendwie nicht zusammenhängen, berechnen? Deswegen schlage ich vor, dass wir eine nützlichere Tabelle machen. Auch hier haben wir wieder x und y. Und ich habe hier das i natürlich auch eingetragen und den Anteil der Schleifendurchläufe. Aber diesmal schreibe ich anstelle der Zahlen und der konkreten Werte hin, was berechnet wurde. Und irgendwie berechnet sich dieses x. Hatten wir das x berechnet, die Anweisung für das x war x gleich x plus 2 mal i. Okay, also ist in dem ersten Durchlauf ist das i genau 1. Das heißt, auf mein vorheriges x, das ist diese 2, addiere ich jetzt 2 mal 1. Und was passiert mit dem y? Naja, das wird einfach mit i multipliziert, also das bleibt 1. Da passiert erstmal nichts. Okay? So, wenn man sich jetzt den zweiten Durchlauf anschaut, dann kann man wieder bestimmen, was passiert jetzt hier mit dem x. Das verändert sich zum vorherigen, einfach indem wir wieder war das nicht richtig mit dem 2-mal? Nochmal kurz zum Programm zurück. Oh, 2-mal y haben wir berechnet, genau. Genau, ja, das heißt, in dem nächsten Schritt ist unser y, haben wir auf das y i multipliziert, also wird das zu i mal 2, 1 mal 2. Und das addieren wir dann wieder 2-mal auf unser altes x. Ja? Und dann wiederholen wir das noch ein drittes Mal. Dann addieren wir noch die 3, also das neue i auf unser y. Und addieren wieder 2-mal das y auf das x. So, jetzt ist die Frage, was hat man jetzt gewonnen? Ich behaupte, jetzt hat man gewonnen, dass man irgendwie eine Vorstellung davon hat, wie das weitergeht. Also wenn wir jetzt mal sagen, wir würden das jetzt weiterführen, bis wir beim Eton-Durchlauf sind. Wie würde dann x und y aussehen? Ja? 2i-Fakultät? Okay, ja. Okay, das ist ja schon dann das Ergebnis. Soweit wollen wir noch gar nicht. Ja, sondern wir fragen uns einfach, wie würde dann quasi dies, was würden wir dann hier unten weiterhin hinzufügen, wenn wir das jetzt irgendwie wiederholen würden? Und dann würde das so aussehen, ja. Das heißt, wir würden das einfach wiederholen. Und das letzte, was wir addieren, ist eben 2-mal und dann 1 mal 2 mal 3 mal 4 bis i eben. Ja, weil wir ja immer genau alles drauf addiert haben bis i. Ja, das hängt immer direkt mit dem i zusammen. Das heißt, wenn wir beim Eton-Durchlauf sind, haben wir hier alles drauf multipliziert bis zu dem i. Okay? Und für das y sieht das natürlich genauso aus. Ja? Das heißt, wir haben jetzt hier dieses Produkt, das dann jetzt bis i läuft, anstatt bis 3 oder bis 2. So, der nächste Schritt ist jetzt noch, dass man irgendwie eine Darstellung ohne dieses Punkt, Punkt, Punkt finden muss. Aber wenn man das schon mal hat, dann gibt einem das einen deutlich besseren Überblick, was eigentlich diese Zahlen berechnen. Und für dieses erste hier, also 1 mal 2 mal 3 mal und so weiter bis mal i, das kann man jetzt leicht bestimmen, das wurde ja vorher auch schon erkannt, das ist natürlich irgendwie i-Fakultät und das ist unser y. Bei dem zweiten ist es vielleicht nicht ganz so einfach, du hattest jetzt vorher schon gesagt, was es ist, aber wir können es uns ja auch nochmal anschauen. Das heißt, das ist im Prinzip hier diese fortlaufende Summe. Und da kann man jetzt zuerst mal erkennen, dass natürlich immer vorne irgendwie dieser Faktor 2 überall steht. Das heißt, man kann den zuerst einmal ausklammern. Und dann kann man hier auch schon wieder etwas mehr erkennen. Ja, wenn wir jetzt schon festgestellt haben, dass das da oben irgendwie i-Fakultät ist, dann ist das hier auch i-Fakultät. Und dann ist das irgendwie, lässt das erkennen, dass das irgendwie 3-Fakultät ist und 2-Fakultät. Und dann kann man sich wahrscheinlich auch schon vorstellen, dass es dazwischen irgendwie auch so aussieht. Das heißt, was wir hier haben, ist einfach diese Summe aus diesen Fakultäten, multipliziert mit dieser 2. Und dann muss man dafür jetzt einfach nur noch irgendwie eine andere Schreibweise finden, die halt eben keine von diesem Punkt, Punkt, Punkt verwendet. Und das ist dann einfach diese Summe von den Fakultäten von 0 bis i. Und das Ganze 2-mal ist dann unser x. Okay? Also das empfehle ich auf jeden Fall, das so zu verwenden mit der Tabelle, weil ich denke, dass man hier deutlich einfacher und schneller vorankommt, als wenn man sich diese zusammenhangslosen Zahlen anschaut. Je nachdem, was das Programm natürlich berechnet, kann man es vielleicht auch an den Zahlen ganz gut ablesen. Manchmal macht es auch Sinn, die konkreten Werte noch dazu zu schreiben. Aber meistens, sobald das Programm irgendwie ein bisschen was Komplizierteres berechnet, wird man es nicht mehr einfach an 3, 4 Werten ablesen können. Okay. Gut, das heißt, unsere Invariante ist jetzt genau das. Also wir haben festgestellt, x ist eben genau 2-mal diese Summe und y ist i-Fakultät. Da habe ich jetzt auch gar keine Rechnungen für euch. Da kann ich euch aber sagen, dass diese Invariante hier ausgereicht hat. Und der Tipp wäre jetzt also hier, dass man die Schleife verstehen muss und dass das natürlich irgendwie gut ist, wenn man sich das Programm anschaut und auch irgendwie erkennt, was in dem Programm passiert. Aber wenn man ganz hilflos ist, dann empfehle ich einfach eine Tabelle zu machen, und dort anstatt konkreten Werten wirklich die Berechnung der einzelnen Schritte zu verwenden. Ja, das heißt, man addiert immer genau das dazu, was neu dazukommt, oder man multipliziert das dazu, was dazu multipliziert wird in jedem Durchlauf. Und dann würde ich das mir überlegen, wie sieht das dann aus, wenn ich bei dem Schritt I bin. Dann habe ich so eine Punkt-Punkt-Punkt-Darstellung und dann muss man das einfach nur noch in so eine Punkt-Punkt-Punkt-freie Darstellung bringen. Okay. Dann kommen wir zum vierten Tipp. So, hier sehen wir jetzt nur die Verzweigung von so einer Schleife ganz unten. Also das heißt, diese Schleife geht irgendwie hier weiter. Die ist jetzt aber hierfür nicht so ganz interessant. Aber wir haben jetzt hier eine Aussage am Ausgang der Schleife, die wir zeigen wollen. Und wir haben hier eine Invariante. Und jetzt behaupte ich, dass man an dieser Invariante schon sehen kann, indem man genau 3 Sekunden auf das Programm guckt, dass diese Invariante nicht ausreichen kann, um diese Aussage hier zu beweisen. Und jetzt kann man sich überlegen, warum. Was für den Beweis natürlich immer wichtig ist, oder das Entscheidende an dem Beweis und dem Nachweis der lokalen Konsistenz, ist natürlich immer die Verzweigung. Ja? Das heißt, wir können uns irgendwie überlegen, wie die WP an dieser Verzweigung berechnet wird. Und das ist natürlich irgendwie so. Wobei das hier jetzt das ist, was wir beweisen wollen. Das ist also das am Ausgang der Schleife. Das ist unsere Invariante hier drüben. Und dann fügen wir natürlich immer die Verzweigungsbedingungen bzw. die Negation davon an den entsprechenden Zweig hinzu. Das heißt, hier in unserem Fall verlassen wir die Schleife jetzt, wenn i gleich k ist. Das heißt, wir fügen hier dieses i gleich k zu dieser Bedingung hier hinzu. Hier drüben auf der rechten Seite ist dann natürlich das, was irgendwie aus der WP innerhalb der Schleife resultiert, aber das ist jetzt hier nicht so entscheidend. Die Schleife war jetzt auch gar nicht angegeben. Die Frage ist jetzt aber, warum kann diese Invariante schon nicht ausreichen, um dieses x zu beweisen? Ja? N ist positiv. Gut, der Betrag ist immer positiv, aber über n wissen wir ja nicht, ob es positiv ist oder nicht. Also das Problem ist hier, dass wir natürlich irgendwie diese rechte Seite in eine Form umformen müssen, die irgendwie so aussieht wie das. Ja, das ist ja das, was wir immer bei dieser Berechnung machen. Dass wir die WP so massieren, dass sie irgendwie in Richtung der Invariante kommt und wir dann leicht sehen, dass diese Implikation gilt. Jetzt sagt diese Invariante hier, dass x irgendwie von i abhängt. Und da wir ja wissen, dass in dieser Klammer hier, dass i gleich dem k ist, könnten wir auch dieses i durch das k ersetzen. Das heißt, wir können sofort aus dieser Invariante und dieser Aussage i gleich k folgern, dass x dann in der Klammer hier auch gleich 2k hoch 2 minus 32 ist. Aber das hilft uns jetzt nicht weiter, weil hier eine Aussage über n steht. Und wir haben jetzt keinerlei Beziehung von n zu entweder i oder k. Das heißt, wir können niemals zeigen, dass das gleiche ist. Okay? Genau, also so steht es dann hier auch nochmal. Also wir können dieses 2k hoch 2 minus 32 folgern, aber das steht irgendwie in unserer Aussage in keiner Beziehung zu diesem n. Und was bedeutet das? Naja, das bedeutet einfach, dass wir in unserer Invariante eine Beziehung von n zu entweder i oder k benötigen. So einfach ist es. Und dann gucken wir uns dieses Programm an. Und dann kann man sich überlegen, gibt es da eine Beziehung? Und natürlich gibt es hier eine Beziehung zwischen dem n und dem k. Das heißt, das k ist immer genau der Betrag von n und dann addieren wir noch 4. Also gilt, dass k Betrag von n plus 4 ist. Okay? Das ist jetzt halt diese Beziehung zwischen diesen beiden innerhalb dieses Programms. Und jetzt würde unsere Situation so aussehen. Das heißt, wir hätten jetzt hier wieder diese Aussage, die wir zeigen wollen. Und diesmal haben wir hier aber eine stärkere Vorbedingung. Also unsere Invariante ist jetzt eben um diesen Teil hier stärker. Den anderen Teil der WP-Berechnung, also hier wäre jetzt ja noch das, was irgendwie aus der Schleife resultiert, das habe ich jetzt hier einfach weggelassen, weil das hier, wie gesagt, nicht entscheidend ist, sondern hier wollen wir jetzt einfach uns mal anschauen, wie das dann aussieht für diese Bedingungen, die wir beweisen wollen. Und in diesem Fall, was kann man da jetzt machen? Naja, man kann hier vorne jetzt sagen, gut, wenn diese Beziehung hier gilt, dann ist Betrag von n eben genau gleich k minus 4. Und dann kann man hier drüben diese n-Quadrat bzw. die Betrag von n durch dieses k minus 4 ersetzen. Ja, weil diese Beziehung hier vorne ja gilt, kann ich das hier recht auf der rechten Seite einsetzen. Und jetzt weiß ich auch noch, dass i und k gleich sind, beziehungsweise hier ist es jetzt erstmal nur vereinfacht, genau. Und dann weiß ich natürlich noch, dass i und k gleich sind, das heißt, ich kann dieses k jetzt auch durch das i ersetzen und dann resultiert eben genau diese Aussage, die hier auch in der Invariante steht. Okay? Das heißt, jetzt ist es ganz einfach zu zeigen, dass diese Implikation gilt. Natürlich würde uns jetzt für den vollständigen Beweis die andere Seite noch fehlen, aber mit dieser zusammen ist es dann ganz einfach zu zeigen, eben weil wir das jetzt schon in die Invariante umgeformt haben. Okay? Also was ist wichtig? Dass wir irgendwie eine Beziehung haben zwischen den Variablen, die vorkommen in unserer Formel für x in unserem Beweisziel und den Variablen, die vorkommen in der Berechnung von x in unserer Invariante. Zwischen diesen Variablen müssen wir irgendwie eine Beziehung herstellen. Und dazu hilft uns natürlich die Verzweigung. Das heißt, an der Verzweigung können wir erkennen, dass am Ausgang der Schleife i gleich n ist zum Beispiel. Oder was war es in unserem Beispiel? I gleich k ist, genau. Aber uns fehlt dann eben der Rest von diesen Beziehungen, um die Beziehung herzustellen zwischen dem i und dem n. Okay? Also das ist ganz wichtig, dass man sich immer diese Verzweigung anguckt und überlegt, was gibt mir diese Verzweigung, wenn ich da am Ausgang bin, für Informationen und reichen mir die irgendwie, um meine Invariante mit meinem Beweisziel in Beziehung zu stellen. Gut. Haben wir Fragen soweit? Okay, gut, dann wollen wir uns als nächstes mal anschauen, was passiert, wenn unsere Verzweigung jetzt auf einmal nicht mehr Gleichheitsbedingungen hat, sondern hier haben wir jetzt die Abbruchbedingung, dass i größer gleich n ist. Okay, und auch sonst wieder ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben hier eine einfache Aussage über x, eine einfache Aussage über x in unserer Invariante. Und natürlich können wir das auch hier wieder einfach berechnen. Und dann resultiert das hier unten auch wieder genau bei der Invarianten. Und was wir jetzt nur noch zeigen müssen, ist, dass diese Implikation wieder gilt. Ja? Das heißt, das ist wieder diese Seite hier, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist und wir in die Schleife gehen. Das heißt, das ist die Vorbedingung, die aus der Schleife kommt. Und das ist die Seite, die sagt, wenn die Bedingung erfüllt ist, dann gilt eben das hier am Ausgang der Schleife. Und das muss jetzt wie immer impliziert werden von unserer Invariante. Und da ist die Frage, gilt diese Beziehung? Und wie zeigen wir sowas normalerweise? Naja, indem wir diese rechte Seite hier, diese Aussage über x, so umformen, dass sie gleich der Aussage auf der anderen Seite hier ist und wir das dann ausklammern können, sodass diese genau gegensätzlichen Teile wegfallen. Das heißt, sonst ersetzen wir hier dieses x gleich 2n, zum Beispiel durch x gleich 2i. Aber jetzt ist natürlich hier das Problem, dass hier keine Gleichheit von i und n gilt am Ausgang der Schleife, sondern nur diese Ungleichheit. Und deshalb können wir dieses x gleich 2n nicht zu x gleich 2i umschreiben wie sonst, sondern wir brauchen irgendwie die Information, dass an dieser Stelle genau n gleich i ist, damit wir zeigen können, dass aus x gleich 2i auch x gleich 2n impliziert wird. Okay? Gut, was können wir da machen? Naja, wir verstärken die Aussage einfach. Das heißt, das ist unsere WP und wir sagen, es gilt sogar mehr, am Ausgang gilt sogar i gleich n. Ja, aus dem unteren folgt natürlich das obere. Und dann darf ich das machen, was ich gerne machen möchte, das heißt, ich darf mein 2n hier durch in 2i umschreiben, dann kann ich das x gleich 2i ausklammern und dann bleibt hier drüben genau i kleiner gleich n übrig in dieser Klammer hier. Ja, das ist diese Klammer. Das heißt, jetzt muss ich mich fragen, ob diese Implikation gilt. Und auch hier muss ich leider wieder sagen, Sie gilt nicht. Und warum gilt sie nicht? Weil nur dadurch, dass wir wissen, dass x gleich 2i ist, haben wir keine Aussage darüber, dass tatsächlich i kleiner gleich n ist. Das heißt, jetzt fehlt uns eben genau dieses i kleiner gleich n in der n-Variante. Okay? Und wenn wir jetzt hier diese n-Variante nehmen, dann kann man die Rechnungen ganz einfach durchführen und dann endet man auch hier am Ende genau mit diesem i. So, der entscheidende Punkt ist jetzt einfach, wenn wir nochmal zum Programm zurückgehen, dass wir anders als vorher jetzt nicht mehr implizit durch das Programm die Informationen kriegen, dass hier i gleich n gilt. Und das hätten wir ja gerne, damit wir diese Beziehung zwischen dem und dem herstellen können. Aber diese Aussage, die jetzt hier in der Bedingung steht, sagt uns einfach nur, dass am Ausgang i größer gleich n ist. Das heißt, was wir jetzt machen sollten, ist, wir sollten die Aussage hinzufügen, dass wir wissen, dass unser Zähler aber dieses n niemals überschreiten kann. Und deswegen fügen wir dieses i kleiner gleich n in der n-Variante hinzu, eben auch aus diesem Grund, wie wir das gerade gesehen haben, weil wir das brauchen, um die Implikation zu zeigen. Und zusammen, wenn wir dann eben genau die Aussage i größer gleich n und i kleiner gleich n dann am Ausgang der Schleife haben, dann ist das natürlich genau i gleich n. Und das erlaubt uns dann eben wieder diese Umformung hier zu machen. Okay? Also wie ist der Tipp? Wenn man eine Ungleichung in der Bedingung hat, dann sollte man sich überlegen, den Zähler von der anderen Seite zu beschränken. Ja, also das heißt, wenn dies nach unten zählt, könnte man möglicherweise so eine Beschränkung wie größer gleich 0 verwenden. Wenn das i nach oben zählt, könnte man dann i kleiner gleich n verwenden. Man sollte natürlich beachten, dass das auch in dem Programm gelten muss. Aber in der Regel, wenn man einfach irgendwie ein positives n hat und einen Zähler, der einfach hochzählt, dann gilt es natürlich. Gut, kommen wir zum nächsten Tipp und schauen uns dieses Programm nochmal an. Und jetzt habe ich schon gesagt, dass dieses n, wenn das n positiv ist und das i nach oben zählt, dann gilt natürlich immer, dass i kleiner gleich n ist, wenn wir hier abbrechen, sobald das i das n erreicht. Und das stellt natürlich die Frage, berechnet dieses Programm hier überhaupt irgendwie das x gleich 2n für negative n? Und das ist natürlich nicht so, weil wir sehen ja hier, dass wir in der Schleife auf das x nur addieren. Das heißt, wenn wir hier ein negatives n haben, würde die Schleife gar nicht durchlaufen werden. Wenn wir voraussetzen mal, dass das i jetzt mit 0 initialisiert ist. Und natürlich können wir auch durch Addieren auf dieses x dann irgendwie keine negativen Werte erzeugen. Ja? Also das heißt, dieses Programm berechnet überhaupt nicht diese Aussage für negatives n. Und deswegen wird man wahrscheinlich vor der Schleife irgendwas dieser Form hier finden. Also das heißt, zum Beispiel diesen Fall, in dem wir auf ein negatives n direkt prüfen und in dem Fall dann einfach den Betrag davon nehmen, sodass das n in jedem Fall positiv wird. Oder, was auch eine Möglichkeit ist, ist zum Beispiel, dass direkt irgendwie die Aussage hier schon vorgegeben ist, dass diese Beziehung über den Eingaben gilt. Und wenn sowas der Fall ist, dann kann es immer Sinn machen, diese Aussage in die n-Variante aufzunehmen. Okay? Also das heißt, der Tipp wäre hier, wenn man irgendwie die Eingaben beschränkt innerhalb des Programms, zum Beispiel indem man einen Betrag zieht oder indem man irgendwie eine Verzweigung hat, die dann das Programm abbricht, wenn man irgendwie negative Eingaben hat oder eine bestimmte Form von Eingaben oder wenn auch schon durch eine gegebene Zusicherung gewährleistet ist, dass das Programm eben nur bestimmte Eingaben erlaubt, dann macht es oft Sinn, das in die n-Variante mit aufzunehmen. Ja, natürlich muss man immer ein bisschen darauf achten, was dann irgendwie zwischen der Aussage zum Beispiel oder zwischen dem Beziehen von dem Betrag noch passiert. Ja? Also wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, dass man das n hier noch addiert um 1, dann würde hier unten natürlich jetzt nicht mehr m kleiner als n sein, sondern wäre m kleiner als n minus 1. Ja? Das heißt, man muss dann schon immer noch mal ein bisschen schauen, was passiert möglicherweise dazwischen noch. Aber wichtig ist einfach, dass wenn man hier so eine Einschränkung auf den Eingaben hat, wie hier oder wie hier, dann macht es oft Sinn, das in die n-Variante aufzunehmen. Gut, dann sind wir schon beim siebten Tipp. Und da wäre jetzt erstmal die Frage, wenn wir uns dieses Programm anschauen, was fällt uns hier auf? Sieht hier jemand was Ungewöhnliches? Ja? Nochmal bitte. Okay, also y könnte kein Vielfaches von 8 sein und dann das 0, die 0 nicht erreichen. Okay, ja. Das meine ich aber im Speziellen nicht hier, sondern was anderes. Ja? N könnte alles Mögliche sein. Okay, das ist aber auch nicht das Problem hier. Wenn ihr das jetzt mit allen Programmen vergleicht, die wir bisher hatten, was ist dann anders? Ja? Auf der linken Seite steht nichts. Okay, da habe ich nichts hingeschrieben, aber da könnte natürlich irgendwas sein. Genau, wir haben keinen Schleifenzähler in diesem Beispiel. Ja, wir haben kein I. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man jetzt überhaupt eine Invariante bilden? Wie können wir jetzt überhaupt irgendwie X ausdrücken mit irgendwas anderem? Und klassischerweise will man das natürlich irgendwie X und Y mit I ausdrücken, aber das muss nicht immer der Fall sein. Und vor allem, da wir hier auch die Abbruchbedingungen natürlich nicht von einem I abhängig haben, sondern von einem Y, kann es auch einfach sinnvoll sein, eine Beziehung zwischen diesen beiden Variablen, also zwischen X und Y herzustellen. Und wie kann man das machen? Das kann man machen, indem man sich einfach einen Schleifenzähler denkt und dann versucht, einfach beide Variablen mit Hilfe von diesem gedachten Schleifenzähler, den ich jetzt hier mal Delta genannt habe, auszudrücken. Und wenn man sich das Programm jetzt hier anschaut, dann kann man zum Beispiel schon sehen, dass dieses Y, das startet hier irgendwie mit Betrag von n und dann ziehen wir hier in jedem Schleifendurchlauf 8 ab. Und wenn wir das jetzt Delta mal machen, dann berechnet dieses Y natürlich genau Betrag von n minus 8 Delta und dieses X, das wird in jedem Schleifendurchlauf mit sich selbst multipliziert, also quadriert. Und wenn wir das Delta mal machen, dann haben wir genau das x gleich m, weil das ist der Startwert von dem x hier. Dann haben wir genau x gleich m hoch 2 hoch Delta. Und dann kann man einfach eins davon nach dem Delta auflösen, zum Beispiel das hier. Und dann kann man das einfach hier drüben in das Delta einsetzen. Und dann erhält man hier eine Beziehung zwischen x und y. Okay? Natürlich ist das jetzt hier keine schöne Beziehung, mit der man gerne rechnen möchte, aber das soll natürlich hier auch nur als Beispiel dienen. Das funktioniert natürlich auch mit anderen Formeln. Aber wir haben jetzt hier eine Beziehung zwischen x und y und könnten diese jetzt auch als Invariante hier verwenden. Okay? Das heißt, in dem Fall, dass mal kein Schleifenzähler vorhanden ist, da kann man sich einfach einen Schleifenzähler denken, dann alle Variablen mit Hilfe von diesem gedachten Schleifenzähler ausdrücken und dann kann man die eben einsetzen, so dass man Beziehungen zwischen den Variablen erhält. Okay? Gut, dann zum nächsten. Hier haben wir jetzt eine Schleife, die eine Verzweigung enthält. Und auch hier müssen wir natürlich jetzt irgendwie eine Invariante finden. Und da stellt sich die Frage, wie kann man das jetzt machen? Und auch hier kann man natürlich dann so anfangen, dass man eine Tabelle macht. Die könnte dann zum Beispiel so aussehen. Und kann hier jetzt jemand irgendwie eine Formel für das x festlegen, wie das x von dem i abhängt? Ich hoffe zumindest nicht, weil wir sehen natürlich schon irgendwie, dass für die gleichen Werte von i wir hier unterschiedliche Werte für das x haben. Das heißt, das x kann irgendwie nicht nur allein von dem i abhängen und das ist auch das, was irgendwie hier in dem Programm auffällt, dass wir natürlich das x anders verändern, je nachdem wie der aktuelle Wert von diesem b gerade ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt das b noch dazu nehmen in unserer Tabelle, dann können wir hier wieder eine Beziehung zwischen dem x und i und b feststellen. Wie könnte die sein? Ja? Okay, aber was wäre jetzt die Formel für x dann? Jemand eine Idee? Ja?
Ja, es ist zweimal der Schleifendurchlauf plus b. Also
zwei. Okay, aber diesen Schleifendurchlauf, das haben wir natürlich jetzt irgendwie nicht in der Variable, also wir brauchen natürlich irgendwie, das ist abhängig von dem Schleifenzähler, von dem i. Zweimal i plus b, ja, fast. Ja, 4 mal i plus b, genau. Ja. Also x gleich 4i plus b. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt hier so eine Verzweigung haben und die von irgendwie Variablen abhängt, das heißt auch das, was unser x dann da drin macht, von einer Variable abhängt, dann ist es oft sinnvoll oder ist es oft nötig, dass man das x dann auch mit Hilfe von dieser Variablen ausdrückt. Ja, das heißt, das x hängt jetzt nicht nur allein von dem i ab in der Schleife, sondern auch von dem aktuellen Wert von b, weil wir eben abhängig von dem b was anderes machen mit dem x. Und eine Möglichkeit ist es, das so darzustellen. Könnte man sich vielleicht noch eine andere Darstellung vorstellen, wenn man sich diese Tabelle anguckt? Ja, was man machen könnte, wäre einfach eine Fallunterscheidung. Das heißt, wir kennen eine Formel für x, wenn b 0 ist, und eine andere Formel für x, wenn b 1 ist. Und das kann man natürlich ausdrücken, indem wir sagen, wenn b gleich 0 ist, dann berechnet sich x nach welcher Formel? Ja, nach 4 mal i. Und wenn b 1 ist, dann berechnet sich x als 4 mal i plus 1. Okay? Das wäre jetzt irgendwie eine Darstellung, wo man das x nicht von einem b abhängig hat, sondern nur von einem i. Allerdings hat man dann eben diese Fallunterscheidung. Aber das ist eben genauso eine Möglichkeit, das darzustellen. Hier ist jetzt noch ein anderes Beispiel. Hier haben wir jetzt auch eine Verzweigung. Allerdings verhält die sich ein bisschen anders als die eben in diesem ersten Beispiel. Da kann man ja sehen durch diese Anweisung hier unten, dass dieses b irgendwie abwechselnd 0 und 1 wird. Das heißt, das Programm geht abwechselnd durch den linken und den rechten Pfad. Während jetzt in diesem Beispiel ist es so, dass wir jetzt mal davon ausgehen, dass unser k auf jeden Fall konstant ist. Dann würde das Programm eine Zeit lang erst durch diesen Pfad laufen und erst wenn das i das k dann erreicht, ab dann würde das Programm durch diesen Pfad laufen. Ja, das heißt, am Anfang geht das Programm nur durch den einen Pfad und am Ende, sobald dieses k erreicht ist, geht das Programm nur durch den anderen Pfad. Und gerade da macht es dann oft Sinn, das irgendwie durch eine Fallunterscheidung auszudrücken. Ja? Also hier sind natürlich jetzt die Beziehungen ein bisschen komplizierter, aber prinzipiell ist das Wichtige einfach hier, dass wir hier diese Fallunterscheidung machen. Ja? Dass wir einfach sagen, wenn das i noch kleiner gleich dem k ist, dann ist x eben nach der einen Vorschrift berechnet worden. Und sobald das i dann das k mal erreicht hat, dann ändert sich eben, wie das x berechnet wurde. Ja, also das gleiche Prinzip wie mit diesem b hier auch. Ich würde sagen, wenn man so eine Verzweigung hat, wo das eher abwechselnd ist, dann ist es meistens einfacher, so eine Beschreibung hier zu finden, wo man das b direkt in die Beziehung mit aufnimmt oder die Variable, welche man da auch immer hat. Und wenn man den Fall hat, dass man erst eine Weile durch die eine Seite läuft und dann eine Weile durch die andere Seite, dann ist so eine Fallunterscheidung oft einfacher. Gut, aber der Tipp ist auch hier, wenn Verzweigungen in der Schleife vorkommen, dann hängt das x in der Regel auch von dieser Variable, die die Verzweigung bestimmt, ab. Und dann muss man das entweder in Beziehung mit dem x aufnehmen, oder wenn das nicht einfach gelingt, dann kann man auch so eine Fallunterscheidung machen. Wenn man jetzt hier mehrere Verzweigungen hätte und das b zum Beispiel mehr Werte als nur 0 oder 1 einnehmen könnte, müsste man natürlich mehrere Fälle unterscheiden. Gut, dann kommen wir zum 9. Tipp. Und da könnt ihr auch schon direkt erkennen, hier geht es jetzt um die Terminierungsgeschichten. Also ein Programm ist gegeben, Und wir wollen jetzt möglicherweise Determinierung beweisen. Und dann ist das Erste, was wir machen, natürlich immer dieses R finden. Das könnten wir hier machen. Habe ich da eine Tabelle dafür? Nein, habe ich nicht. Okay. Also wie kann man das bestimmen, diese Beziehung? Kann ich vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen. Also man kann diese Beziehung natürlich auch mit einer Tabelle bestimmen. Und was man dann oft sieht, ist, dass man irgendwie einen langsamen Zähler hat, der irgendwie nur alle paar Schleifen Iterationen hochzählt. Das wäre jetzt hier in unserem Fall das I, das eben nur in jedem dritten Schleifendurchlauf, in jedem vierten Schleifendurchlauf hochgezählt wird. Und man hat irgendwie einen schnelleren Zähler, der dann wieder zurückgesetzt wird. Das ist dieses K. Und dann gibt es in der Regel immer so eine Berechnung dieser Form. Das heißt, man hat irgendwie die Maximalanzahl der Schleifendurchläufe, das ist dieses 4n. Und dann zieht man hier diesen langsamen Zähler multipliziert ab und diesen schnellen Zähler dann eben auch noch. Okay? Und dann wissen wir ja auch schon, dass wir diese Berechnung hier am Anfang, also vor der Schleife und am Ende des Schleifenkörpers einfügen. Und da behaupte ich jetzt einfach, dass man dann in der Invariante einfach diese gleiche Aussage wieder verwendet. Okay? Das heißt, das ist jetzt vielleicht nicht überraschend für euch und das habt ihr jetzt auch schon gemacht, deswegen will ich da auch gar nicht zu lange drauf eingehen, aber das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, wenn wir irgendwie Terminierungsbeweis machen und wir haben eine Berechnungsvorschrift für R, dann gehört die immer in die Invariante. Gut, dann kommen wir auch schon zum letzten der 10 Tipps. Da geht es auch nochmal um die Frage der Terminierung. Und dazu betrachten wir das Programm nochmal und überlegen uns, was wir hier für dieses A und für dieses B eigentlich zeigen wollen. Und natürlich wollen wir zeigen, dass am Anfang der Schleife, also das heißt bei diesem A, folgt, dass R hier größer 0 ist. Und aus diesem B folgt, dass R größer ist als das, womit wir das R berechnen, also 4n minus 4i minus k. Das sind diese beiden Aussagen, die wir beweisen wollen. Und genau, hier steht es auch nochmal. Und das könnten wir jetzt einfach mal versuchen zu berechnen. Das heißt, wir starten mit dieser Invariante, die hier schon gegeben war. Und dann berechnen wir hier die WP davon und dann halten wir erstmal true. Ja? Und das ist natürlich nicht überraschend. Da werden wir natürlich immer true erhalten. Weil wenn wir hier bei dieser Aussage die WP berechnen und wir haben diese Invariante, dann setzen wir natürlich für dieses R hier genau diesen Teil ein und dann fällt das natürlich immer genau weg. Ja, das wird immer so sein und das ist aber nicht schlimm. Das Einzige, was wir dann halt natürlich machen müssen, wir müssen diese Aussage irgendwie verstärken, weil allein aus true werden wir nicht zeigen können, dass daraus folgt, dass diese Bedingung hier erfüllt ist. Okay. Das heißt, wir müssen dieses B jetzt verstärken und das verstärken wir jetzt ja klassischerweise einfach um diese Aussage, die wir zeigen wollen, sodass das direkt aus dem B folgt. Und dann rechnen wir einfach damit weiter, da passiert dann jetzt auch nicht sonderlich viel Überraschendes. Wir haben hier dieses K plus 1, das wir hier für das K einsetzen, dann bekommen wir eben dieses K minus 1 und ist da ein Fehler? Ne, ach genau, das ist der andere Zweig hier, im anderen Zweig haben wir dann das i plus 1, das heißt, da resultiert dann dieses i minus 4i minus 4 und dann bei dieser k gleich 0 Anweisung fällt das k dann hier weg, das ist dann hier drüben weg, da ist nicht so viel Überraschendes dabei. Interessanter wird es jetzt, wenn wir hier die WP an der Verzweigung berechnen wollen. Das heißt, das ist diese erste Verzweigung, diese innere hier. Ja, hier sind wir jetzt in diesem Moment, dieses k kleiner 3. Und dann haben wir eben diese Nachbedingungen hier an dem No- bzw. am Yes-Zweig. Und dann ist das hier eben die WP, die daraus resultiert. Und jetzt wollen wir natürlich irgendwie diese beiden Seiten in die gleiche Form bringen, damit wir das vereinfachen können. Und dann fällt uns auf, dass hier irgendwie minus 4 steht und hier drüben steht minus k minus 1. Das heißt, das ist das, worin diese Teile sich unterscheiden. Das Vordere ist natürlich klar, das ist natürlich immer genau das Gegenteil, weil das natürlich aus der Verzweigung kommt. Aber das hätten wir ja gerne, dass das gleich wegfällt, wenn wir den Rest ausklammern. Deswegen wollen wir diese andere Aussage in die gleiche Form bringen. Und wann können wir das machen? Naja, wir können minus 4 irgendwie genau dann in minus k minus 1 umschreiben, wenn wir wissen, dass k eben genau 3 ist. Ja? Wenn wir wissen, dass k 3 ist, dann ist minus k minus 1 genau das gleiche wie minus 4. Und wenn wir jetzt irgendwie das Programm anschauen nochmal, dann sehen wir natürlich auch, dass wir genau in diesen Notzweig reingehen, wenn dieses k gleich 3 ist. Also hier an dieser Stelle wäre k immer gleich 3. Und somit gilt das offensichtlich, dass k gleich 3 ist. Und wir könnten dann die Aussage einfach verstärken. Dann sagen wir, gut, anstelle k größer gleich 3, sagen wir, gilt hier einfach k gleich 3. Okay? Genau, das heißt, wir verstärken das hier und sagen, k gleich 3 gilt hier. So, und das erlaubt uns jetzt natürlich genau das zu machen, was wir machen wollten. Wir können diese minus 4 jetzt umschreiben in minus k minus 1, weil k ist ja jetzt genau 3. Ja? Und jetzt haben wir hier beide Seiten genau gleich und können dann ausklammern und dann bleibt das übrig. Ja, also das ist natürlich schon sehr schön, wenn wir sowas haben. Aber was natürlich zu überprüfen bleibt, wir wollen natürlich, dass daraus irgendwie dies erfolgt, dass r größer 0 ist. Deswegen müssen wir das Ganze nochmal ein bisschen verstärken, um dieses i kleiner n. Weil wenn wir wissen, dass i kleiner n ist, dann wissen wir, dass dieser vordere Teil hier niemals kleiner als 4 werden kann. Und wenn wir dann 3 und 1 abziehen, dann kann das hier nicht kleiner als 0 werden. Und daraus folgt dann automatisch, dass das hier impliziert, dass r größer 0 ist. Okay? Diese Aussage i kleiner n brauchen wir hier. Das wird euch aber wahrscheinlich auch nicht allzu überraschend vorkommen. Das ist ja bei diesen Terminierungsbeweisen meistens so, dass man da irgendwie so eine Aussage hinzufügt. Und weil da eben genau das dazu führt, dass dann r größer gleich 0 ist. Gut, jetzt bleibt dann noch die letzte Verzweigung zu berechnen. Das ist diese Verzweigung hier oben. Das heißt, hier müssen wir jetzt noch zeigen, dass da die lokale Konsistenz gilt. Also unsere gewählte Invariante hier auch wirklich diese WP impliziert. Und das wäre dann diese Rechnung. Das heißt, hier ist jetzt einfach mal nur die Definition eingesetzt. Und was kann man jetzt hier machen? Das machen natürlich das, was man standardmäßig immer machen kann. Man verstärkt einfach die Seite, auf der was fehlt, mit allem, was eben fehlt auf dieser Seite. Das heißt, alles das könnten wir jetzt einfach auf der anderen Seite hinzufügen. Und dann sind eben genau diese beiden Seiten hier gleich. Und wir können das alles ausklammern. Und dann fällt das i größer gleich n oder i kleiner n genau weg. Und dann ist das, und was übrig bleibt, ist die Frage, ob das impliziert wird von unserer Invariante. Und da stellen wir jetzt fest, dass das nicht der Fall ist, weil wir hier drüben natürlich dieses k kleiner gleich 3 haben und das fehlt irgendwie auf der linken Seite. Das heißt, diese linke Seite sagt nichts aus über k. Und deswegen brauchen wir natürlich dieses k kleiner gleich 3 in der Invariante. Das heißt, auch hier, wie bei allen Beispielen, die ich vorher gezeigt habe, kann man nach einmal das Ganze durchrechnen mit einem sinnvollen Anfangswert irgendwie direkt das finden, was einem in der Invariante fehlt. Die Frage ist jetzt natürlich nur, erstens mal hätten wir das irgendwie vorhersehen können, dass wir über k eine Aussage brauchen. Und das Zweite vielleicht, warum brauchen wir über k eine Aussage in der Invariante, aber über i und n nicht? Also zum Beispiel das i kleiner n, warum brauchen wir das nicht, aber das k brauchen wir? Und wenn wir uns das Programm jetzt nochmal anschauen, das heißt, diesmal hier jetzt mit der richtigen Invariante. Dann ist erstmal die Frage, warum oder hätten wir das sehen können, dass wir irgendwie eine Aussage über k brauchen? Und die Antwort ist natürlich ja, weil wir sehen ja, dass wir dieses R mit dieser Aussage hier berechnen. Und wenn wir jetzt irgendwie eine Aussage machen wollen, dass das irgendwie größer als 0 ist, dann müssen wir natürlich schon wissen, in welchen Bereichen die Variablen sein können, die da vorkommen. Ja, ohne eine Aussage über k kann dieses r natürlich jeden beliebigen Wert haben. Ja, wenn k hier irgendwie 1000 ist, dann ist natürlich das r ziemlich negativ. Ja. Das heißt, wenn wir zeigen wollen, dass R größer 0 ist, dann brauchen wir auch irgendwie eine Aussage über dieses K. Das heißt, also eine Aussage über K hätten wir vorher erahnen können, dass wir die brauchen. Und dann kommt jetzt gleich die spannendere Frage, warum brauchen wir für I und N keine Aussage? Und das ist, ja? Genau, das hängt jetzt hier wirklich, genau, das hängt hier mit der Verzweigung zusammen. Das heißt, wir sehen ja, dass wir hier in diesen rechten Pfad nur dann gehen, wenn i kleiner n ist. Aber dass wir das sehen, das ist noch nicht ausreichend, dass wir irgendwie diese Umformungen machen können. Aber der Punkt ist einfach hier, dass wir diese Verstärkung um dieses i kleiner n hier einfach machen können und das dann dadurch wieder wegfällt, da das eben durch diese Bedingungen hier erfüllt ist. Ja, das heißt, weil das eben immer gilt, wenn wir da hinkommen, fällt das aus der Vorbedingung raus. Okay? Das heißt, wenn die Verzweigung hier anders aussehen würde, dann würde das unter Umständen nicht rausfallen und wir bräuchten das weiterhin in der Invariante. Aber hier ist es so, dass eben genau diese Information sowieso durch den WP-Operator natürlich auch an dieser Verzweigung hier folgt. Und deswegen brauchen wir über das I und das N keine Aussage. Aber da in dieser Bedingung nichts über K vorkommt, brauchen wir eben für K eine Aussage. Ja? Und gerade hier ist es ja auch so, dass K wirklich auf einen relativ kleinen Bereich beschränkt ist. Das heißt, es hat nur Werte zwischen 0 und 3. Und vielleicht könnte die Frage noch sein, warum beschränken wir K nicht nach unten, also dass K immer größer gleich 0 ist. Warum könnte das nicht nötig sein? Es liegt einfach daran, dass wir das K hier abziehen. Das heißt, wenn das irgendwie relativ klein, also negativ ist, dann würde das R dadurch nur größer und das würde uns dann eher helfen zu zeigen, dass es positiv ist. Ja? Sondern interessant ist für uns natürlich nur der Fall, wo K möglicherweise nicht größer 0 sein kann und das ist eben nur dann, wenn K positiv ist. Gut, dann auch nochmal hier niedergeschrieben. Wir brauchen für die Terminierung Aussagen über alle Variablen in der Invariante, die zur Berechnung von R benötigt werden und deren Beziehung nicht irgendwie aus der Verzweigungsbedingung folgt. Und zwar über die keine stark genug Aussage aus der Schleifenbedingung folgt. Ja? Und stark genug bedeutet hier auf jeden Fall, dass wir irgendwie was dieser Form haben. Ja? Also I ungleich N zum Beispiel würde uns jetzt hier für diesen Fall nicht weiterhelfen, weil dann wüssten wir auch noch nicht, ob das hier negativ ist. Aber dass wir hier so eine kleine Gleichbeziehung haben, beziehungsweise kleiner Beziehung, das ist eben hier das, was wir brauchen, um zu zeigen, dass R positiv ist. Gut, dann wären wir jetzt erstmal mit den grundlegenden Tipps durch. Und ich würde mit euch noch an drei Beispielen das Ganze mal durchrechnen. Das heißt, wir haben, also ihr rechnet nicht, aber ich rechne hier euch vor. Und wir können sehen, wie diese Tipps dann im Einsatz wirken, was uns damit gelingt, wo wir vielleicht dennoch irgendwie was nicht auf Anhieb richtig machen, wo wir vielleicht was aus dem Scheitern des Beweises irgendwie lernen können. Meine Frage wäre jetzt irgendwie, brauchen wir eine Pause oder wollen wir direkt weitermachen? Braucht jemand eine Pause? Keiner braucht eine Pause? Okay, wunderbar. Dann machen wir direkt weiter. Genau, wer trotzdem irgendwie eine Pause braucht, kann ja kurz rausgehen. Ich habe drei Beispiele für euch, also es ist auf jeden Fall noch was da, wenn ihr wiederkommt. Und da wollen wir uns auch das erste Beispiel jetzt mal anschauen. Hier habe ich jetzt natürlich ein ganzes Programm für euch. Bitte? Nochmal zurück zu 101, okay. Ja? Warum I nicht in der Invariante sein muss? Genau, weil die Beziehung von dem I und dem N direkt hier aus dieser Bedingung folgt. Okay, das heißt, wenn ich das hier hinzufüge, dann fällt das durch den WP-Operator bei der Verzweigung direkt wieder weg. Bitte? Genau, also ich muss das natürlich zu dem A hinzufügen, damit ich zeigen kann, dass R positiv ist. Aber ich kann es hinzufügen ohne größere Konsequenzen, weil daraus keine Vorbedingung folgt, weil dieses i kleiner n sowieso gilt am Yes-Zweig von dieser Verzweigung. Okay? Gut, gibt es ansonsten noch Fragen? Wo ich kleiner als i kleiner n hinzugefügt habe? Na, das passiert an der Stelle, wo ich das a berechne. Ja, also das heißt, Moment, hier. Also wenn ich jetzt dieses WP berechne an dieser Verzweigung k kleiner 3, das ist hier. Hier berechne ich die WP und das ist ja genau das, was ich für a möchte. Und dann berechne ich die und dann ende ich mit dem hier. Aber das Problem ist, dass ich möchte, dass aus a folgt, dass r größer 0 ist. Und das kann ich nicht zeigen ohne eine Beziehung zwischen i und n. Und da brauche ich eben genau die Beziehung, dass i kleiner als n ist. Ja, und das sehe ich ja dann auch, wenn ich ins Programm schaue direkt, dass das da tatsächlich gelten muss. Und deswegen ist es sinnvoll, das hinzuzufügen. Okay. Gut, dann mache ich mit den Beispielen weiter. Also wer gehen möchte oder eine Pause braucht, kann das natürlich gern machen, aber bitte dann etwas den Geräuschpegel senken, sodass ich hier weitermachen kann. Okay, praktische Beispiele. Hier haben wir jetzt ein richtiges Programm, inklusive aller Initialisierungen und so weiter. Und wir wollen uns jetzt mal überlegen, was wir hier vielleicht schon direkt über die Invariante sagen können. Also wenn wir jetzt vor allem die Tipps, die wir gerade gelernt haben, dabei beachten. Also würde ich euch bitten, einfach mal kurz einen Blick darauf zu werfen und euch zu überlegen, was ihr direkt über die Invariante feststellen könnt. Also hat jemand irgendwie eine Idee, was wir in der Invariante auf jeden Fall brauchen? Vielleicht ganz einfach angefangen, also gar nicht so kompliziert ist. Was ist das Erste, was wir feststellen? Ja? Ja. Okay, also das heißt, x und y sollten in der Invariante sein. Ja? Habe ich richtig verstanden? Okay, gut. Also, genau so ist es. Also wir wollen ja hier auch irgendwie was über die Gleichheit von x beweisen am Ende der Schleife. Das heißt, wir brauchen natürlich eine präzise Aussage über x. Ja? Und zwar eine Aussage, die sagt, dass x innerhalb der Schleife gleich einem bestimmten Wert ist. Ja, irgendwie Ungleichung oder kleiner gleich oder sowas wird uns nicht genügen, sondern wir brauchen wirklich einen genauen Wert für x. Und wir haben natürlich auch festgestellt, dass genau das gilt, was wir vorher auch gesehen haben. Das heißt, irgendwie hier x hängt von y ab und das y wird aus dem alten Wert berechnet. Das heißt, das y trägt wieder Werte über die Schleifeniterationen hinweg. Das heißt, auch über y brauchen wir eine Aussage in der Invariante. Gut. Das sind diese Sachen, die wir gerade gesagt haben. Das waren dann Tipps 1 und 2. Und dann wollen wir natürlich auch Tipp 3 gleich mal realisieren und eine Tabelle dazu machen. Und vielleicht schauen wir uns noch mal kurz an, wie das hier berechnet wird. Also y wird immer um 2i plus 1 erhöht und x um y plus 1. Also x wird um 2i plus 1 erhöht. Y wird um 2i plus 1 erhöht, genau. Das heißt, was ist unser erster Eintrag? Naja, der ist 0 plus 2 mal i, i ist 0, plus 1. Also bleibt 0 plus 1 übrig. Und x wird um y plus 1 erhöht, also um 1 und 1. Ja, also das hier ist y und das ist das plus 1. Das ist das, was hier drauf addiert wird. Und das y hier haben wir nochmal berechnet als das alte y plus 2i, wobei i noch 0 ist an dieser Stelle, plus 1. Und das ist dann genau diese plus 1 hier. Okay? So, hier habe ich jetzt auch nochmal die konkreten Werte dazu geschrieben, falls sie irgendwie hilfreich sein sollten. Okay? So, dann im nächsten Schritt addieren wir hier wieder auf das y 2i plus 1. Das heißt jetzt 2 mal 1 plus 1, also plus 3. Okay. So, dann auf das x addieren wir jetzt wieder y plus 1. Also y ist 4, das heißt, wir addieren hier 4 plus 1. Okay. Und im nächsten Schritt addieren wir auf das y wieder 2i plus 1. Das heißt, in diesem Fall ist i jetzt 2. Also addieren wir 5. Ja? Genau, das resultiert dann hier 9. Sodass wir dann auf x wieder 9 plus 1 addieren. Ja? Kann man, denke ich, jetzt schon Muster erkennen. Und dann kann man vielleicht auch schon voraussagen, wie das nächste aussieht. Was addieren wir auf y? Meine Idee. Ja? 16? Okay, 16 ist y, genau. Und was wir addieren, wäre dann hier 7, genau. Ja, das ist richtig. Und dann addieren wir natürlich wieder genau 16 und 1 auf das x. So, jetzt ist die Frage, können wir das irgendwie fortsetzen und uns überlegen, wie sieht das beim Eaton-Schleifendurchlauf aus? Kann man da etwas für y sagen? Ja? Okay, das beim Eaton wäre es also was? Genau, i mal i, also i Quadrat. Genau, ja. Das heißt, hier ist es jetzt tatsächlich vielleicht ein bisschen einfacher, das Muster aus den konkreten Zahlen zu erkennen. Ja, deswegen kann man das natürlich immer mit dazu nehmen. Gut, wie sieht das untere aus? Also die Summe würde dann natürlich weitergehen hier unten. Wir würden wieder weiterhin Sachen addieren. Und die Frage ist, was wäre der letzte Term, den wir addiert hätten im Eaton-Schleifendurchlauf? Ja? Genau. Ja, also wir addieren ja immer genau das hier oben plus 1. Das heißt, wenn wir das hier fortsetzen, addieren wir im letzten Schritt einfach i Quadrat plus 1. Okay. Das heißt, was wir jetzt wieder machen müssen, ist hier eine Punkt-Punkt-Punkt-freie Darstellung zu finden. Und hier ist es jetzt auch schon geschehen. Das heißt, wir haben hier erstmal diese Summe, eben aus der Tabelle, das ist diese obere Zeile hier. Und genau, dann kann man jetzt einfach diese plus Einsen, die hier jeweils am Ende sind, irgendwie rausziehen und sagen, nach i-Durchläufen haben wir genau i-Terme. Das heißt, wir haben hier i mal 1 addiert. Und dann bleiben hier übrig eben noch genau diese ganzen Quadratzahlen, 1, 4, 9, 16 und so weiter bis i Quadrat. Das ist dieser vordere Teil hier. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie alle Quadratzahlen von 0 bis i addiert und das lässt sich dann natürlich so darstellen. Und dann addieren wir eben noch genau dieses i, was hier übrig ist. Ja? Und damit haben wir dann eine Darstellung für das x gefunden. Gut, das heißt, wir wissen auf jeden Fall schon mal, x ist irgendwie die Summe von allen Quadratzahlen von 0 bis i und y ist i Quadrat. So, jetzt wäre die Frage, können wir noch mehr erkennen? Wenn wir nochmal das Programm anschauen, können wir noch mehr erkennen? Ja? I ist größer gleich 0, okay. Aber gibt es irgendwie einen besonderen Grund, warum man das haben möchte? Vielleicht braucht man es irgendwann, okay. Sonst noch irgendwas? Also es gibt noch was, was man hier irgendwie anhand der Tipps, die wir kennengelernt haben, erkennen kann? I ist kleiner gleich n? Okay. Ist das so? Also n könnte ja auch negativ sein hier. Ja? Nee, aber was anderes. Ja? Y ist größer gleich 0, okay. Aber das ist natürlich, also das ist natürlich immer eine Möglichkeit, ja, dass man irgendwie alle größer und gleiche, größer und kleine, die man findet, irgendwie hinzufügt. Aber wir wollen jetzt ja wirklich mal gucken, was irgendwie wir begründet hinzufügen können und dann damit starten. Weil sonst haben wir natürlich gleich eine riesenlange Invariante und dann wird das Rechnen natürlich sehr kompliziert. Ja, aber eins ist noch wichtig. Eins haben wir noch nicht beachtet hier. Ja? Genau, ja. Also hier haben wir jetzt genau diesen Fall, den wir vorher kennengelernt haben. Das heißt, wir haben jetzt keine Gleichheit in der Abbruchbedingung, sondern hier gilt jetzt, dass y größer gleich n Quadrat ist. Und wir sehen ja auch schon, dass dieses n hier irgendwie vorkommt in unserer Aussage. Das heißt, wir hätten irgendwie gern gewusst, welchen genauen Wert n da am Ausgang dieser Schleife hat. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass das y immer genau die Quadratzahlen ist, dann ist y natürlich immer wird das y natürlich irgendwann das n Quadrat erreichen und solange ist es natürlich immer kleiner gleich dem n Quadrat. Okay? Das heißt, y kleiner gleich n Quadrat ist jetzt das, was man hier noch erkennen kann. Ja? Genau. Also das sind diese drei Sachen, mit denen wir jetzt hier starten wollen. Das ist das, was man relativ einfach ablesen kann am Programm. Okay? So, dann was passiert hier bei den Berechnungen? Wir berechnen also zuerst die erste Vorbedingung. Dabei ersetzen wir dann das x durch x plus y plus 1. Dann bringt man das auf die andere Seite. Der Rest bleibt unverändert. Was ist jetzt hier passiert? Jetzt haben wir, jetzt haben wir hier dieses y ersetzt durch i Quadrat, weil wir ja wissen, dass y gleich i Quadrat gilt. Das heißt, das resultiert dann hierin. Und dieses i minus 1 haben wir jetzt auch noch zusammengefasst hier. Das wäre natürlich nicht nötig, aber so kommt man wieder auf dieses i minus 1. Und dann kann man dieses minus i Quadrat jetzt noch in die Summe reinziehen. Das heißt, wenn wir alle Quadratzahlen addieren bis i Quadrat und wir ziehen dann das i Quadrat wieder ab, dann addieren wir also nur noch alle Quadratzahlen bis i minus 1 Quadrat. Ja? Also das heißt, diese Rechnungen mit diesen Summen, die habt ihr inzwischen ja auch ein bisschen kennengelernt. Und da zieht man natürlich einfach das größte Element aus der Summe raus und dadurch wird die Summe dann eben nur noch bis i minus 1. Okay? So, dann die nächste schwächste Vorbedingung, die wir berechnen wollen. Das ist genau dieses i plus 1. Das heißt, wir ersetzen alle i minus 1 hier wieder genau durch i. Das ist das und das. Und zusätzlich bekommen wir jetzt hier dieses i plus 1 Quadrat auf der rechten Seite von diesem y. Das könnte man jetzt irgendwie ausmultiplizieren, aber ist jetzt nicht unbedingt nötig. Wir können es auch erstmal so beibehalten. Und im nächsten Schritt berechnen wir dann die WP hier an dieser Stelle und setzen für dieses y diesen Term ein. Und dann resultiert das hier und auf der anderen Seite genau das gleiche. Und dann und dann kann man das hier alles rauskürzen und dann bleibt das hier übrig. Gut, dann sind wir an der Verzweigung. Und da haben wir jetzt einmal die Vorbedingungen, die wir bis jetzt berechnet haben. Das wäre das hier. Und die Aussage, die wir hier zeigen wollen. So, jetzt wird es dann ein bisschen interessanter. Wir haben jetzt hier also die Definition von dem WP-Operator in der Verzweigung verwendet und kriegen dann einmal diesen oberen Term und diesen unteren Term und die sind beide verordert. Also ich habe jetzt hier die Variante mit dem und verwendet. Und jetzt müsste man das irgendwie vereinfachen. Und jetzt ist die Frage, was kann man da machen? Jemand eine Idee, was man machen könnte? Ja?
Das y kleiner als n Quadrat und y kleiner gleich n Quadrat wäre zu
kleiner. In dem ersten Teil hier oben? Genau, also das hier und das hier zusammen. Das resultiert da, dann darin, dass das hier wegfällt. Ja? Das heißt, es bleibt dann nur y kleiner n Quadrat übrig. Noch was? Ja? Okay, ja, das kann man auch machen. Das hier kann man zu einer 0 machen. Das heißt, wenn wir noch 0 in der Summe addieren, dann ändert sich nichts. Sonst noch was? Also wir müssen natürlich langsam wieder in Richtung unserer Invariante kommen. Und worin unterscheiden sich diese Terme jetzt hier hauptsächlich? Der Hauptunterschied ist, dass wir jetzt hier irgendwie so ein i haben und dass wir hier so ein n haben. Ja? Genau, man sollte es irgendwie verstärken. Und das haben wir ja vorher schon gesagt, dass unsere Verzweigung sagt, dass wir die Schleife verlassen, wenn y größer gleich n Quadrat ist. Aber wir hatten ja schon festgestellt, dass dort immer genau Gleichheit gilt. Das heißt, wenn wir die Schleife verlassen, ist y genau n Quadrat. Und deswegen hatten wir ja auch y kleiner gleich n Quadrat in die Invariante hinzugefügt. Ja? Also ich schreibe das hier nochmal hin, unsere Invariante. Die hatte irgendwie diese Aussage über x. Und dann hatten wir da noch drin, dass y kleiner gleich n Quadrat ist. Okay? Das heißt, jetzt haben wir hier diese Aussage, dass y größer gleich n Quadrat ist. Und die können wir jetzt verstärken, indem wir den Rest beibehalten und dann sagen, hier unten gilt aber außerdem sogar statt y größer gleich n Quadrat, dass y genau n Quadrat ist. Ja, also deswegen haben wir die Invariante so gewählt und das kann man ja auch an der Schleife ablesen. Gut, das heißt, wir haben dann das hier. Also hier ist diese Verstärkung, wie ich gerade gesagt habe. Und ansonsten hat sich jetzt in diesem Schritt erstmal nichts verändert. Genau, dieses k gleich 0 könnte man hier jetzt auch machen, aber das ist jetzt noch nicht relevant. Das ist jetzt nochmal genau das Gleiche. Nur, dass wir das nochmal sehen. Und was kann man da jetzt noch machen? Naja, wenn wir wissen, dass y gleich n Quadrat ist und y gleich i Quadrat ist, dann gilt natürlich, dass i Quadrat gleich n Quadrat ist. Und somit können wir dieses n Betrag von n durch Betrag von i ersetzen und hier genauso. Ja? Also wichtig ist, wenn n Quadrat gleich i Quadrat, dann folgt daraus unmittelbar, oder das ist dann natürlich genau dann der Fall, wenn der Betrag von i gleich dem Betrag von n ist. Ja? Das heißt, wir dürfen diesen Betrag von n durch Betrag von i ersetzen hier. So, jetzt ist das Ganze fast gleich. Irgendwo ist jetzt hier oben auch dieses diese 0 schon zu 1 geworden, genau. Das ist hier auch noch passiert, aber das ist, wie gesagt, auch eine erlaubte Umformung. Wenn wir noch 0 addieren, macht das keinen Unterschied. Also haben wir jetzt alles gleich, bis auf das hier irgendwie dieser Betrag steht. Und hier steht nur i. Was können wir jetzt machen? Ja? Okay. Verstärken mit i größer gleich 0. Und was bedeutet das? Genau, also das ist der Punkt. Wir könnten dann den Betrag wegmachen oder den auf deiner Seite hinzufügen, genau. Aber was passiert dann? Bitte? I impliziert? Okay, das ist ja die Frage. Ob das impliziert. Und das Problem ist, dass um diese Beträge loszuwerden, müssen wir jetzt i größer gleich 0 hinzufügen. Und das können wir auch machen, aber dann können wir die Implikation nicht mehr zeigen, weil uns natürlich dann genau das i größer gleich 0 in der Invariante fehlt. Ja? Das heißt, an dieser Stelle erkennen wir jetzt, dass wir die Aussage i größer gleich 0 in der Invariante brauchen, damit wir diesen Beweis fortsetzen können. Ja, das heißt, wir sind jetzt gescheitert mit dem Beweis und das ist auch ganz normal. Ja, also das ist wirklich ganz normal, dass man scheitert, dass man feststellt, okay, uns fehlt irgendwas, wir können nicht weitermachen. Das passiert mir genauso, wenn ich diese Aufgaben zum ersten Mal rechne und versuche, eine Musterlösung zu bauen, dass ich irgendwie mit möglichst schwachen Aussagen anfange und dann feststelle, irgendwas fehlt und dann füge ich es hinzu. Okay? Okay, also... Okay, in der Klausur ist es natürlich so, da kann man natürlich das Ganze nicht beliebig oft wiederholen. Und ich würde sagen, wenn man mit einer einigermaßen sinnvollen Invariante startet, dann muss man maximal einmal wiederholen. Und das ist natürlich wahrscheinlich in der Klausur auch schon zu lange. Da müsste man halt irgendwie hinschreiben, okay, wir haben jetzt erkannt, wir brauchen i größer gleich 0 in der Invariante. Dann schreibt man das nochmal hin. Dann kann man vielleicht, wenn die Rechnungen das erlauben, das noch hinzufügen und die Rechnungen anpassen. Oder sonst halt wirklich hinzufügen, dass man jetzt erkannt hat, dass i größer gleich 0 in der Invariante fehlt. Und dann gibt's halt nur 90% der Punkte oder sowas. Ja? Also wichtig ist einfach wirklich, dass wenn ihr das erkannt habt, dass irgendwas fehlt, dass ihr es auf jeden Fall hinschreibt. Und dann wissen wir das natürlich auch zu bewerten. Also uns ist natürlich auch klar, dass ihr das Ganze nicht 5-mal wiederholen könnt. Ja? Nur mit der Invariante x größer gleich 0 zu starten, dann ist natürlich irgendwie schwierig. Dann kommt man natürlich nicht weit. Ja, aber wenn man jetzt irgendwie sowas vergessen hat oder feststellt, dass sowas fehlt, das ist ganz normal. Und dann muss man es halt irgendwie hinschreiben und dann ist auch gut. Okay? Das heißt, du hattest ja vorher auch schon gesagt, i größer gleich 0. Wobei das natürlich jetzt eher so mal ein bisschen ins Blaue hineingeraten war. Ja. Aber hier ist jetzt irgendwie nochmal so ein Beispiel, wie man eben genau feststellt, warum der Beweis jetzt scheitert und was man dann braucht, um den Beweis erfolgreich zu machen. Gut, wenn wir natürlich die Invariante jetzt verändern, dann müssten wir natürlich den ganzen Beweis nochmal machen. Das ersparen wir uns jetzt hier und ich sage euch einfach, dass der Beweis dann damit funktionieren wird. Ja? Gut, das heißt, wir haben jetzt hier diesen Beweis geführt und das war unsere Invariante dabei. Das heißt, das ist schon nicht ganz ohne und wahrscheinlich schon irgendwie in den Dimensionen der Hausaufgaben oder vielleicht auch ein bisschen drüber. Ja? Und ihr seht, wenn man irgendwie mit den sinnvollen Anfangsaussagen startet, dann ist es gar nicht so wild. Ja? Dann scheitert man vielleicht einmal und dann stellt man fest, was einem fehlt und dann könnte man das jetzt irgendwie locker nochmal durchrechnen. Gut, gibt es dazu Fragen? Ansonsten würde ich mit einem zweiten Beispiel weitermachen. Also ich kann auch vielleicht von dem Tempo her ein bisschen schneller diese Beispiele durchgehen. Ich weiß nicht, inwieweit diese Berechnungen jetzt interessant sind. Ein paar nette Umformungen sind auch dabei. Aber solange noch jemand hier sitzt, fahre ich einfach fort. Hier wäre jetzt ein Beispiel zu Terminierung. Also auch hier möchten wir das mal einsetzen. Und dann, ich glaube, da habe ich eine Tabelle dazu, wäre jetzt die Frage, wie bestimmt man hier dieses R? Und jetzt wäre erstmal die Frage, wovon hängt das R überhaupt ab? Von welchen Variablen? Was würde man da sagen? Also wie in den meisten von diesen Terminierungsaufgaben haben wir natürlich irgendwie einen Schleifenzähler hier, der erhöht wird, aber halt nicht in jedem Durchlauf, sonst wäre der Beweis natürlich auch ziemlich einfach, sondern wir haben hier dieses I, das eben nur ab und zu erhöht wird und sonst haben wir noch dieses K, was auch hochzählt und dann regelmäßig auf 0 zurückgesetzt wird. Okay? Das heißt, irgendwie hängt unser R natürlich von I und K ab. Und auch da können wir jetzt eine Tabelle machen. Die habe ich jetzt schon mal für euch ausgefüllt. Dann ist die Frage, wie kann man daraus ein R bauen? Meistens ist es so, wenn man zwei solcher Zähler hat, dass der eine irgendwie langsam hochzählt, das ist jetzt hier in diesem Fall das I, und einer etwas schneller hochzählt und dann zurückgesetzt wird. Und man kann das irgendwie ganz gut vergleichen. Wenn man sich zum Beispiel eine Uhr vorstellt, dann hat man da irgendwie einen Minutenzeiger, der zählt irgendwie relativ schnell hoch und wird dann setzt dann immer wieder zurück. Und einen Stundenzeiger, der vielleicht, oder einen Stundenzähler, der vielleicht einfach weiterläuft, dafür aber langsamer. Okay? Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir hätten jetzt irgendwie so einen schnelleren Minutenzähler und einen langsameren Stundenzähler, wie könnte man dann daraus einen Zähler bauen, der immer nur nach oben zählt? Ja? Addieren? Würde das funktionieren? Okay, aber ja, okay, aber was bedeutet das? Wie muss ich die dann addieren? Also ich kann mir jetzt einfach vorstellen, ich habe irgendwie die Uhrzeit. Ja? Und wenn ich jetzt irgendwie sowas habe wie ja, 1.30 Uhr und dann könnte ich jetzt eine alternative Zeit haben, die zum Beispiel sagt 2.15 Uhr, dann ist natürlich jetzt irgendwie der eine Wert größer und der andere kleiner. Und ich möchte jetzt irgendwie das in eine Uhrzeit beschreiben, wo jede spätere Zeit einfach einen höheren Wert hat. Wie kann ich das machen? Wie würde man das machen? Genau, man würde das Ganze einfach in Minuten umrechnen. Okay? Das heißt, wir würden einfach sagen, das hier wäre 90 Minuten und das hier wäre dann 135 Minuten. Okay? Und das haben wir dafür gemacht. Wir haben einfach die Minuten plus 60 mal die Stunden gerechnet. Okay? Das heißt, so kann man einen langsameren und schnelleren Zähler kombinieren in einen einzigen Zähler, der hochzählt. So, jetzt ist was bedeutet das jetzt für unser Beispiel? Naja, dass wir das genauso machen können. Wir haben den langsameren Zähler, das ist das I, wir haben den schnelleren Zähler, das ist das K und müssen jetzt halt nur noch diesen Faktor ersetzen. Und zwar wollen wir hier statt 60 was verwenden? Ja? 6, genau. Ja, weil dieses K immer genau von 0 bis 5 hochzählt. Das heißt, wenn wir K plus 6i berechnen, dann bekommen wir einen Zähler, der einfach fortlaufend nach oben zählt. Ja? Und zwar nach dem genau gleichen Prinzip wie diese Stunden-Minuten-Geschichte hier. So, das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt brauchen wir natürlich das R irgendwie gerne so, dass es Richtung 0 zählt. Das heißt, wir ziehen jetzt diesen Zähler ab von unserer Maximalanzahl an Durchläufen. Und da kann man sich jetzt wieder fragen, wie oft läuft das Programm durch, wenn wir eine Eingabe n haben. Und dann kann man hier auch relativ schnell erkennen, dass das i natürlich in jedem sechsten Durchlauf erhöht wird und das Programm beendet, wenn i gleich n ist. Das heißt, für jedes n brauchen wir 6 Schleifendurchläufe. Und somit lässt sich das R dann berechnen mit 6n, das ist die Maximalanzahl der Durchläufe, die wir machen. Und dann eben ziehen wir unseren Zähler ab, also minus 6i minus k. Und dann haben wir genau ein R, das beschreibt, wie viele Schleifendurchläufe wir noch machen werden. Okay? Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Und wenn man das jetzt auch mal hier ausprobiert mit ein paar Werten, das empfehle ich immer, das einfach einmal einzusetzen, dass man auch sieht, dass es dann wirklich genau mit der 0 endet. Und wenn wir jetzt hier das R mal ausrechnen für n gleich 2, dann wäre unser Zähler genau hier 0. Das heißt, genau hier würde unser Programm dann enden. Und das ist natürlich auch genau der Punkt, an dem wir es beendet haben wollen, weil natürlich genau an dieser Stelle unser i, unser n erreicht hat. Okay? Das heißt, wenn wir an dieser Stelle hier sind, betreten wir die Schleife nicht mehr. Gut, das sagt uns jetzt, dass unsere Berechnungsvorschrift für das R irgendwie sinnvoll ist. Und dann fügen wir die hier an diesen beiden Stellen ein. So, und was können wir jetzt über die Invariante sagen? Also, ich möchte jetzt was hören. Was können wir über die Invariante sagen, ja? Genau, also R ist gleich die Berechnungsvorschrift. Und K? K kleiner gleich 5, genau. Das ist ähnlich wie in dem Beispiel vorher. Das heißt, wir haben hier irgendwie ein K, von dem das abhängt. Das sollten wir also noch mit aufnehmen. Brauchen wir noch was? Ja? I größer gleich 0, ne? Was wolltest du sagen? K größer gleich 0, okay, könnten wir nehmen, brauchen wir aber nicht hier. I größer gleich 0 können wir auch nehmen, brauchen wir aber auch nicht. Aber wir brauchen was anderes noch. I kleiner gleich n. Okay, warum brauchen wir das? Weil es wahr ist, okay, das heißt, wir können es auf jeden Fall hinzufügen und schaden uns damit nicht unbedingt, außer dass der Beweis hätte, dass es länger wird, ja? Genau, das ist jetzt der wichtige Punkt. Also vorher hatten wir gesagt, wir brauchen dieses i kleiner n nicht, weil uns die Verzweigung erlaubt hat, das hinzuzufügen. Aber wenn wir uns jetzt diese Verzweigung hier anschauen, dann wissen wir am Notzweig was? Dass i ungleich n gilt. Okay, aber diese Beziehung ist natürlich nicht stark genug zu zeigen, dass nach dieser Berechnungsvorschrift das R dann größer 0 ist. Das heißt, wir brauchen eine genauere Aussage über dieses R, über dieses i und n, damit wir folgern können, dass das R positiv ist. Und die ist natürlich genau, dass i hier an dieser Stelle immer kleiner gleich n ist. Ja? Okay, das heißt, das kann man auch ohne, dass man irgendwas rechnet, einfach nur am Programm ablesen. Ja? Wenn man diese Verzweigung sieht, sollte man schon hellhörig werden. Ja? Also bei Verifikationsbeweisen ist es immer vorteilhaft, wenn man Gleichheit hat. Bei Terminierungsbeweisen ist es immer vorteilhaft, wenn man Ungleichheit hat in der Bedingung. Bei Schleifeneintritt wäre genau genommen i kleiner n. Weil wenn i gleich n ist, dann würden wir nicht mehr in die Schleife gehen. Das gilt an der Invariante hier. Beim Eintritt muss es gelten. Also an diesem Punkt gilt, dass i kleiner gleich n ist. Und das können wir erkennen, dass dadurch, dass i hochgezählt wird und im letzten Schleifendurchlauf wird das eben genau auf n hochgezählt und dann bricht die Schleife ab. Wenn n gleich minus 5 ist? Ja, das werden wir gleich sehen. Ja? Aber zunächst einmal ist natürlich so eine Aussage hier sinnvoll. Ja? Gut. Und das wäre dann auch das, was man hier ablesen kann. Das sind eben genau diese Sachen, was wir gesagt haben. Und dann wäre das unsere Invariante. Und nochmal hier beweisen wollen wir, dass aus A folgt, dass R größer 0 ist und dass aus B folgt, dass das R ständig kleiner wird. Das ist diese Aussage. Und dann kann man anfangen zu rechnen. Das heißt, wir haben hier unsere Invariante, setzen das ein in die in die Definition und dann fällt natürlich wie immer diese Aussage über das R weg. Und dann machen wir das, was wir immer machen, das heißt, wir verstärken die Aussage wieder, und zwar um genau das, was wir beweisen wollen. Wir wollen ja nämlich zeigen, dass R größer gleich diesem Term gilt bei B, und deswegen fügen wir einfach das hinzu. Und das ist dann unser B, und dann können wir den nächsten Schritt machen und hier die WP berechnen. Da setzen wir dann einfach nur das I plus 1 ein für I. Dann ist es hier der nächste Schritt, da starten wir jetzt wieder mit dem B, weil das der andere, oder starten wir mit dem B? Ne, da starten wir nicht mit dem B, da starten wir hier mit diesem vorherigen Ergebnis, genau. Und da fällt dann das K weg, weil das 0 ist. Und das hier hinten wird natürlich true. Und dann haben wir am anderen Zweig hier nochmal den Ausgehen von B, dass wir K durch K plus 1 ersetzen und dadurch wird dann dieses K plus 1 kleiner gleich 5 zu diesem K kleiner 5. So, dann sind wir hier an der Verzweigung, haben dann eben die entsprechenden Nachbedingungen C und D an den Ausgängen. Und auch hier wäre jetzt wieder die Frage, was müssen wir tun, dass wir das vereinfachen können? Also wir erinnern uns vielleicht, dass in unserer Invariante sowas vorkam, wie R ist gleich 6n minus 6i minus k. Das heißt, wir wollen das gerne möglichst nah in diese Richtung bringen. Und dafür ist diese Aussage hier natürlich schon ganz gut. Was natürlich nicht so gut ist, ist, dass hier minus 6 steht, statt minus k minus 1. Ja? Okay, ja. Okay, ja, aber wir wollen jetzt ja erstmal nur vereinfachen. Das heißt, es wäre dann jetzt schon wirklich gucken, dass wir gucken, ob R größer 0 ist oder sowas. Aber was wir jetzt wollen, ist einfach das Umformen. Und dazu machen wir aber genau das, was du gesagt hast. Das heißt, wir wollen uns irgendwie zunutze machen, dass K gleich 5 gilt hier. Und deswegen verstärken wir das einfach und sagen, K ist gleich 5 hier oben, anstatt K größer gleich 5. Und das erlaubt uns natürlich, in dem anderen Zweig wird dann noch das hier zusammengefasst. Ja, und dieses k gleich 5 erlaubt uns dann natürlich genau, dieses minus 6 zu ersetzen durch minus k minus 1, wenn natürlich k genau 5 ist. Und genau, dann resultiert eben das, was wir jetzt hier haben, und dann kann man das alles ausklammern und dann bekommen wir genau diese Aussage hier. Und da müssen wir jetzt auch nichts verstärken, weil diese Aussagen hier insgesamt schon reichen, um daraus zu folgern, dass R größer 0 sein muss bei A. Ja, eben weil, wenn I kleiner n ist, dann ist das hier vorne, immer gilt hier, dass das größer gleich 6 ist. Und wenn wir dann irgendwie maximal 6 abziehen, kann das dann nicht mehr kleiner als 0 werden. Okay? Ja? Also, ob man das hinschreiben muss. Also ich meine, wenn es offensichtlich ist, dann würde ich sagen, das kann man dann auch lassen. Aber ich denke, es schadet auch nicht, hinzuschreiben, irgendwie Bedingungen, beide Bedingungen sind erfüllt oder beide Terminierungsbedingungen sind erfüllt oder sowas. Also das kann man natürlich immer hinschreiben. Okay, gut. Und dann bleibt jetzt im letzten Schritt hier noch die Verzweigung zu machen und zu überprüfen, ob das alles auch lokal konsistent ist. Das heißt, wir haben jetzt hier drüben unsere Aussage A, die wir gerade berechnet haben, mit der Negation von der Verzweigung. Und hier drüben haben wir genau die Verzweigung. Ja, was man jetzt natürlich machen kann, ist wieder irgendwie die Seite, auf der was fehlt, um genau das zu verstärken, was hier fehlt. Und dann sieht das Ganze so aus. Und dann sind die Sachen hier auch alle komplett identisch. Das heißt, das hier und das hier kann man ausklammern. Und dann bleibt hier aus diesem i gleich n und i kleiner n, resultiert dann wieder genau dieses i kleiner gleich n. Genau, und dann haben wir hier unsere Invariante. Und die impliziert natürlich diese Aussage, weil in unserer Invariante, dass R genau 1 größer ist als in dieser Aussage, die wir hier implizieren wollen. Das heißt, für dieses R hier unten ist diese Aussage hier oben erfüllt. Okay? Das heißt, diese Implikation gilt. Gut, das heißt, wir haben gezeigt, dass die Invariante jetzt irgendwie korrekt war. Und die Zusicherungen in der Schleife somit lokal konsistent sind. Beide Terminierungsbedingungen sind erfüllt, weil wir haben natürlich die Aussagen so gewählt, dass sie erfüllt sind. Das heißt, was jetzt noch zu tun bliebe, wäre von der Invariante aus nach oben zum Programmstart zu rechnen. Das machen wir jetzt hier aber nicht, weil das auch nicht relativ, auch nicht schwierig ist. Dass es, da ist nichts Besonderes mehr zu beachten. Allerdings, natürlich dadurch, dass wir behauptet haben, dass n größer gleich 0 ist, haben wir das behauptet, dass n größer gleich i ist und i ist natürlich am Anfang 0, folgt daraus, dass n größer gleich 0 ist. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil wir natürlich das dann nach dieser Read-Anweisung zu false, weil daraus dann natürlich false resultiert am Startknoten, was uns nicht erlaubt, jetzt zu beweisen, dass dieses Programm immer terminiert. Und das ist natürlich auch nicht sonderlich überraschend, weil das Programm natürlich auch nicht terminiert für negative Eingaben. Ja. Gut. Aber prinzipiell ist das so dieses Beweisverfahren. Und wir hätten jetzt zumindest diese Aussage, dass für n größer gleich 0 das Programm terminiert. Und das sind auch genau diese Eingaben, für die das terminiert. Man könnte jetzt noch zeigen, dass es für n kleiner 0 nicht terminiert. Das wäre damit jetzt noch nicht automatisch bewiesen, aber das könnte man auch relativ einfach machen, sodass wir hier dann nicht mehr viel weitermachen wollen. Gut, ich würde fast sagen, das dritte Beispiel ersparen wir uns jetzt vielleicht. Da hätte es jetzt noch ein bisschen was zu Verzweigungen gegeben, an denen die Invarianten ein bisschen komplizierter sind und dadurch die Rechnungen auch etwas länger. Aber wer das sich anschauen möchte, ich lade die Folien dann auch auf der Vorlesungswebseite hoch, sodass ihr euch das dann nochmal in Ruhe angucken könnt. Dann würde ich jetzt noch ein paar Fragen beantworten, wenn es Fragen gibt, ja? Genau. Beziehungsweise würde dann am Anfang stehen n kleiner 0. Weil man dann zeigen könnte, nur dass es für negative Nullen nur nicht terminiert. Genau. Gut, okay, anscheinend gibt es keine Fragen mehr. Dann danke für euer Erscheinen und ja.